Wir wollen blicken auf den 22. Spieltag. In der Tabelle hat sich exakt nichts getan. Aber trotzdem werden wir es schaffen, hoffentlich interessant über diese Partien zu sprechen. Ich freue mich sehr, das jetzt gleich zu tun mit Frank Hosenseidel und mit Adrian Geiler. Jetzt hier im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädel zum deutschen Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist der Rasenfunk, mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, eine Gastpremiere feiern zu dürfen. Adrian Geiler, in der Sekunde, in der er Hallo sagen wird, werdet ihr seine Stimme erkennen von DAZN und Magenta Sport, vielleicht auch von TikTok und Instagram, er ist da sehr aktiv. Adrian, wie schön, dass du mal hier bist.
Ja, hallo Max, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich riesig. Ich habe früher schon vor so 10, 15 Jahren in Rasenfunk-Bettwäsche geschlafen und ja, freue mich deswegen jetzt hier über meine Premiere.
Ja, das ist ja völlig klar, das geht allen Gästen so, dass der Rasenfunk schon immer der Stern an ihrem Firmament war und für alle, die...
Ist aber natürlich auch unverschämt teuer, deine Bettwäsche.
Ja, natürlich, bei uns gibt's nur Kaschmir, ist ja klar. Kann man in Kaschmir-Bettwäsche schlafen? Ich kenne mich da nicht so aus. Aber du hast sogar gerade jetzt noch ein Spiel kommentiert und sitzt noch in deiner Kommentatorenkabine, also vielen Dank für deinen Einsatz. Und wenn du magst, kannst du gerne mal sagen, wo man dir folgen kann und was man da alles so sehen kann, weil es ist ja so einiges, was du machst.
Ja, genau. Also ich bin jetzt schon mittlerweile seit 13 Jahren Sportjournalist und jeglichen Sportarten völlig verfallen. Erst im Fußball und seit 2022 ist Darts in mein Leben getreten. Und da schaffe ich es tatsächlich, mir gerade eine kleine Plattform aufzubauen mit Kurzvideos, in denen ich die Welt des Darts zusammenfasse. Bin dort auch ganz viel als Kommentator tätig und als Streamer auf Twitch. Da unter Adrian Geiler Sport, auf TikTok unter Adrian Geiler Sport und Instagram. Da war Geiler Sport noch verfügbar und deswegen konnte ich dann Geiler Sport machen. Und mach da sehr, sehr viel Content. Darts ist also meine Hauptsportart, aber ich liebe es auch, in der Frauen-Bundesliga aktiv zu sein. Das mache ich jetzt seit mittlerweile, ist meine dritte Saison. Und verliebt mich da immer wieder in die Geschichten. Also ich habe jetzt erst neulich mit Eileen Pöse telefoniert, von Union Berlin. Und ihre Torhüterin ist ja 1,78 oder 1,81, glaube ich, Nadine Böhi. Mhm. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass Mariella El-Sharif ja 1,65 ist oder sowas. Und dass sowas halt einfach möglich ist, dass solche Größenunterschiede bei den Torhütern möglich sind. Das findest du im Männerfußball nicht. Und es ist einfach so bunt und so vielfältig, dass ich die Frauen-Bundesliga wirklich in mein Herz geschlossen habe und es auch gerne nochmal wiederhole, auch wenn ich dafür viel Kritik bekommen habe von so manchen Möchtegern-Männern. Ich kommentiere manchmal oder schaue mir manchmal lieber ein Frauen-Bundesliga-Spiel an als ein Männerspiel, weil mich einfach die Geschichten mehr interessieren.
Tja, da rennst du bei uns offene Türen ein, natürlich nicht nur bei mir, sondern vor allem auch bei Frank Hosenseidel. Ihr kennt ihn natürlich von den Adlerträgerinnen. Also danke Frank, dass du mal wieder da bist und ich weiß, du magst auch die Geschichten.
Definitiv. Also das, was Adrian gerade gesagt hat, kann ich sehr gut nachvollziehen, wobei ich gerade noch versuche, mit geiler Sport klarzukommen, ehrlich gesagt im Kopf. Aber sehr, sehr schöner Take. Freue mich sehr, dabei zu sein wieder heute und auch mit Adrian wieder jemanden neuen kennenzulernen. Ich finde es immer großartig, welche Netzwerke sich hier im Rasenfunk so ergeben. Wenn ich überlege, dass Nina ja eine Kommentatorenkollegin von dir ist, Adrian, die dich übrigens sehr, sehr lieb grüßen lässt. Wir haben am Wochenende ein bisschen konferiert. Nach ihrer Kommentierung vom Spiel und die habe ich ja auch hier kennenlernen dürfen, also das finde ich absolut großartig, von daher danke für die wieder mal erneute Einladung.
Sehr, sehr gerne. Okay, bevor es jetzt aber hier alles zu rührselig wird und wir zu sehr die guten Geschichten abfeiern,
hau den Journalisten raus, Max.
Ja, jetzt hau ich den Journalisten raus. 11 Spielerinnen wurden rotiert in den Teams zusammengenommen vom VfL Wolfsburg und vom FC Bayern. Beide haben logischerweise unter der Woche Champions League gespielt. Wolfsburg 1-0 gegen Lyon und die Bayern 3-2 bei Manchester United. Und sie sahen es eben, haben es zum Anlass genommen, eben diese Rotationsmaschine anzuwerfen. Und das hat auch ihre Spiele wesentlich geprägt. Da werden wir später drüber sprechen. Aber Herr Adrian, ist das nicht ein bisschen bittersüß für die Liga. Also auf der einen Seite ist es natürlich schön, noch Teilnehmer an der Champions League zu haben, aber dass sie jetzt im Grunde schon so austrudeln lassen und die Liga gar nicht mehr so wirklich priorisieren müssen?
Ja, natürlich. Also das ist auch ein Problem. Ich finde, Wolfsburg ist noch nicht mal so klar Zweiter in der Liga mit nur 5 Punkten Vorsprung vor Eintracht Frankfurt, dass die das trotzdem so machen, um halt irgendwie noch die Chance zu haben auf einen Titel in diesem Jahr nach dem Hinspielsieg gegen Lyon. Wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn sie gegen Lyon abgeschossen worden wären. Aber so lebt ja noch der Traum. Dazu ist es das Ende dieser langen Wochen, die sie dort haben. Deswegen ist das, glaube ich, bei Wolfsburg vielleicht sogar noch verständlich und bei Bayern auch. Aber es ist natürlich sehr, sehr schade für die Liga, dass halt einfach jetzt 4 Spieltage vor dem Schluss. Es hat heute in München nochmal geschneit. Und wenn es jetzt warm wird und wir eigentlich die geilen Spiele haben, die Titel vorbereiten, die diese Sensationen oder tollen Geschichten vorbereiten, wenn da einfach schon die Spannung raus ist aus Platz 1 und Platz 2, dann ist das halt schade.
Das stimmt, es hat heute wirklich geschneit in München. Da könnte ja tatsächlich der Weihnachtsmann mal ein Osterhase sein, aber das ist eine ganz andere Diskussion. Frank, wie geht's dir damit? Also die Realität ist ja auch gerade aus Sicht von Eintracht Frankfurt wirklich deprimierend. Also es sind 6 Punkte Rückstand aktuell auf Wolfsburg und die haben noch ein Spiel weniger. Das heißt, rein theoretisch könnte tatsächlich der VfL 9 Punkte weg sein, hat aber auch nichts mehr mit der Meisterschaft zu tun.
Also es ist ja schon ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge, wenn wir mal ehrlich sind. Auf der einen Seite ist Bayern halt durcher als durch, ja, zumal die ja auch noch ein Spiel weniger haben. Also da kommen ja auch noch im Zweifelsfall 3 Punkte aufs Konto. Und jetzt haben die ja nicht die ultra schweren Nachholspiele im Zweifelsfall. Nur wenn du natürlich dann so ein Spiel, und wir werden ja intensiv drüber sprechen, Wolfsburg gegen Union Berlin hast, was ja doch ordentlich was geboten hat am Ende des Tages, dann mag das natürlich für die Liga so ein bisschen sein, so nach der Art abgekanzelt, abgeschrieben, das Ding ist jetzt durch und die ersten 2 Plätze sind manifestiert. Auf der anderen Seite ergibt das natürlich für andere Mannschaften nochmal die Möglichkeit, sich zu profilieren, sich da auch ordentlich nochmal Mut anzutrinken bei solchen Spielen. Ja, ich glaube, Union hat da einiges rausgezogen aus dem Spiel. Bei allem, was wir dann noch schade besprechen Richtung Ende. Aber ja, natürlich, es macht die Liga nicht sehr viel attraktiver, dass es vorne nicht irgendwie spannend ist und dass auch Wolfsburg mit Bayern überhaupt nicht mehr mithalten kann diese Saison. Am Ende des Tages sind 3 Wettbewerbe, ein bisschen Verständnis ist dann schon noch da. Und auch wenn sie jetzt mit Jena, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber die nächste Runde wahrscheinlich fürs Finale dann einplanen können. Allerdings wird es natürlich dahinter super eng und dann muss die Spannung eben auf den Plätzen 3 bis 6 stattfinden diese Saison und im Abstiegskampf ist ja auch noch einiges drin.
Da hast du natürlich recht und du hast uns, so alter Profi, die Überleitung ja schon gebaut. Also wir wollen wie immer auf die Spiele des Spieltags blicken. Wie immer haben wir sie untereinander aufgeteilt. Diesmal habe ich nicht alles gesehen. Ich habe eine Hälfte von HSV gegen Leverkusen nur in Auszügen gesehen. Warum? Weil ich ein Tribünengespräch mit Tabea Kemme aufgenommen habe, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das sollte in dieser Woche irgendwann erscheinen. Deswegen ist das jetzt auch schon ja die 5. Stunde Podcastaufnahme für mich. Damit habt ihr auch schon Hinweis auf die Länge bekommen und lasst euch gesagt sein, es ist nur Teil 1 ihres großen Karriererückblicks geworden. Naja, der Rasenfunk hat mal wieder geliefert. Aber dann lass doch genau auf dieses Spiel blicken zwischen Jena und RB Leipzig. Denn das war natürlich eins der Duelle, das eben potenziell im Abstiegskampf nochmal richtig Fahrt reinbringen hätte können. Es geht los mit einem 1:0 von Lisa Baum. Die bekommt von Delice Boboy den Ball abgelegt, zieht vom Flügel nach innen und schießt zum 1:0 ins Tor. Jasmin Janning sieht den Ball sehr spät, hat deswegen eigentlich kaum eine Chance, den noch zu parieren. Aber tatsächlich schafft es Jena nochmal zurückzukommen und das, obwohl in der 64. Minute Felicia Stresser die 2. gelbe Karte innerhalb kürzester Zeit sieht. Sie fliegt also mit Gelb-Rot vom Platz und ab jetzt ist Jena in Unterzahl und dennoch gibt es in der 81. Minute den Ausgleich und der fällt, ich kann nur empfehlen, schaut euch die Highlights an, dann durchaus kurios. Es ist natürlich mal wieder Isabella Jaron, die einen Freistoß aus großer Distanz, ich würde sagen so 35 Meter ungefähr, einfach direkt aufs Tor schießt und Elvira Herzog, die hat spekuliert. Die ist weit rausgekommen aus dem Tor, war nicht richtig postiert und so führt das zu diesem Ausgleich und zu diesem einen Punkt, der aber natürlich, Adrian, trotzdem eigentlich ein bisschen zu wenig ist für Jena. Was würdest du sagen, überwiegt jetzt die Freude darüber, dass man sogar in Unterzahl es geschafft hat, zurückzukommen in dieser Partie? Oder hätte nicht eigentlich sogar ein bisschen mehr passieren müssen aus Jenaer Sicht?
Klar, klar. Also in diesem wilden Abstiegskampf, in dem sich keiner so richtig absetzen kann und immer wieder die Teams, die unten sind, nach oben gespült werden und wieder Punkte holen, ist das eigentlich zu wenig. Aber es ist so ein bisschen wie dieser Punkt, den sie geholt haben in München, eigentlich ein unerwarteter Zusatz positiver Punktgewinn, den sie mitgenommen haben. Ich finde vor allem Jasmin Janning, was die teilweise da pariert hat, das war unfassbar. Es hat mich wirklich anlässlich des 40. Geburtstags von Manuel Neuer teilweise an Manuel Neuer erinnert, von der Art und Weise, wie sie da pariert hat. Erinnert ihr euch noch an die Parade von Neuer gegen Karim Benzema? Da war auch eine Szene mit dabei von Janning, wo sie so die Hand hochreißt und den Ball pariert und mehrere solche Aktionen. Ich glaube, wenn ich mich mit FußballtrainerInnen in der Bundesliga über Jena unterhalten, dann sagt jeder, dass es krass ist, was die aus ihren Möglichkeiten herausholen, wie sie die Gegnerinnen immer wieder dahin bekommen, wo sie auch haben wollen, um dann halt eben zuzuschlagen mit ihren geringen Möglichkeiten. Und deswegen glaube ich, ist das ein Punkt der Moral, der vielleicht nochmal so ein kleines bisschen Hoffnung gibt für den Abstiegskampf.
Ja, also Jasmin Janning kommt am Ende auf 6 Paraden. 4 Punkte Rückstand sind es aktuell auf den HSV, über dessen Spiel werden wir später noch sprechen. Gibt aber natürlich, Frank, auch noch eine andere Seite der Medaille und das ist die Sicht von RB Leipzig auf diese Partie. Ich meine, im Grunde ist für Leipzig auch die Saison vorbei, aber Jonas Stephan hat ja angekündigt, man wolle jetzt schon probieren, noch mal ein paar Plätze zu klettern. Warum schafft denn das Leipzig einfach nicht?
Also, was man ja bei Leipzig schon regelmäßig sieht, ist, dass sie dann schon sehr bemüht sind, ja. Und das ist jetzt nicht das Bemüht aus einer Arbeitsbeurteilung, sondern also ich glaube schon, dass sie den Kampfgeist und alles dann dabei haben, aber was sie in diesem Spiel, glaube ich, komplett unterschätzt haben, und was sie im Vergleich zu dem Spiel von Frankfurt, was mir natürlich noch sehr präsent ist, wo sie in der Schlussphase wirklich angelaufen sind und permanent nochmal draufgedrückt haben, das haben sie hier jetzt nicht so intensiv gemacht. Ich fand's extrem, dass sie überhaupt nicht drauf eingestellt waren, dass Leipzig, also als Leipzig, dass Jena nochmal selbst in Unterzahl so eine Gegenwehr leisten würde. Davon schienen die total überrascht zu sein. Das war zumindest mein Eindruck. Die haben wahrscheinlich gedacht mit der roten Karte schon in der 63. Minute, hey, das Ding fahren wir jetzt locker leicht nach Hause. Und vielleicht ist es daraus schließend eine gewisse Fahrlässigkeit oder eine gewisse, ja, weiß ich nicht, Unterschätzung von Jena jetzt konkret in diesem Spiel. Weil die haben sich dadurch natürlich angestachelt gefühlt und die waren nach der roten Karte in ihrer besten Phase eigentlich. Die haben nochmal richtig Druck gemacht und haben richtig Gas gegeben und das siehst du dann alleine schon an diesem Tor von Jaron. Da brauchst du auch schon ein gewisses Selbstbewusstsein, zu sagen, hey, ich zimmer das Ding jetzt mal drauf.
Ja, und ich finde da dann auch dieses Heißmachen von Florian Kästner, von Jaron, dass er sie nämlich von der Bank bringt und die dann auch so eine Reaktion zeigt als Torjubel. Also wann siehst du das mal in der Frauenbundesliga, dass so in Anführungsstrichen offen gegen den Trainer gejubelt wird, weil sie ja wirklich gar keine Reaktion hatte, weil sie mal wieder von der Bank kam und nicht von Anfang an gespielt hat. Und so eine Reaktion da drauf zu bringen, das ist dann halt auch irgendwo einen Gewinn vom Coach, dass er die Spielerin so heiß gemacht hat, dass die sich halt sagt, ich zeig's euch jetzt und jagt den da rein.
Ja, kann man so sehen. Man kann natürlich auch die Frage stellen, warum sie nicht gespielt hat, aber da sind wir wahrscheinlich dann auch nicht nah genug am Trainingsbetrieb dran. Dann gibt's aber natürlich noch Felicia Stresser, also dass das natürlich nicht besonders schlau ist, sich innerhalb von 4 Minuten 2 gelbe Karten zu holen, das weiß sie auch. Aber was ich da interessant fand, war im Grunde, war das eine Element, was bei Leipzig immer funktioniert hat, nämlich die schnellen Außenspielerinnen. Lisa Baum, die gerne mal nach innen kappt, so fällt das 1-0. Und Marleen Schimmer, die geht eben auch gerne mal in die Tiefe, die Grundlinie entlang und ist dabei einfach schnell. Und Frank, in dem Fall war sie zu schnell für Stresser und so holt die sich die 2. gelbe Karte. Jetzt gehört zur Wahrheit dieses Spiels schon mit dazu, dass sowohl diese gelb-rote Karte gerechtfertigt war, als auch, es gab hinten raus schon noch Chancen. Also Schmielinski vergibt eine sehr gute, Lisa Baum vergibt auch noch eine sehr gute. Das heißt, ein bisschen argumentieren wir logischerweise jetzt auch vom Ergebnis her. Was würdest du denn so insgesamt für ein Fazit aus jener Sicht auf dieses Spiel ziehen?
Also, wir wollen jetzt aber nicht nur Leipzig die Chancen in der Schlussphase zuschreiben, weil ganz ehrlich, Jena hat in der 86., 89., 94. Minute haben sie auch nochmal Chancen gehabt. Also, die hätten in Unterzahl das Ding auch nochmal komplett drehen können. Gut, die letzte Chance war dann bei Leipzig. Das ist ja auch gerne das, was dann nochmal hängen bleibt. Ja, bei der sehr, sehr, sehr langen Nachspielzeit. Mhm. Also, ich glaube, Jena hat schon gezeigt, dass sie mit einer absoluten Berechtigung in der Frauenbundesliga mitspielen, weil jetzt muss man mal ganz klar sagen, mit den Möglichkeiten, die sie haben, dazu muss ich sagen, ich bin immer gerne bereit, über den Rasen in Jena zu meckern. Ich war dieses Mal sehr positiv überrascht über den Zustand des Geläufs, ja. Das muss dann ja auch mal gesagt werden. Aber man hat ja dort schon so ein bisschen das Gefühl, die spielen die zweite Geige und ich kenne auch den einen oder anderen dann bei Jena und die sind mit so viel Herzblut mit dabei und mit so viel Engagement. Also jetzt sieht's dieses Jahr so aus, wenn Hamburg nicht nochmal irgendwie einknickt oder Jena da komplett auftritt, dass es vielleicht dieses Jahr knapp nicht reichen könnte, was letztes Jahr noch gereicht hat mit dem einen Absteiger. Aber ich glaube, das Spiel, den Punkt haben sie sich redlich verdient. Ja. Insofern schon aus jener Sicht auch ein positives Fazit, ehrlich gesagt. Kämpferisch, emotional und wie gesagt noch nach einer roten Karte gegen Leipzig den Punkt noch zu holen, muss man sagen, Hut ab.
Ja, das stimmt natürlich. Also Jaron schießt auch nochmal in der Nachspielzeit drüber. Trotzdem ist mir aufgefallen, weiß nicht, Adrian, ob du da auch einen Take zu hast. Also in den Strafraum rein, da ist Jena dann doch relativ selten gekommen. Sie hatten 14 von 18 ihrer Schüsse, kamen von außerhalb des Strafraums. Sie hatten nur 10 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. Muss man jetzt nicht ein Riesenthema draus machen, denn wir alle wissen über die Kräfteverhältnisse zwischen diesen beiden Teams. Aber das zeigt eben auch, dass das Absurde ist, dass Leipzig eigentlich gar nicht so schlecht verteidigt hat. Ich finde, das größte Problem liegt eigentlich in fehlender Spielkontrolle bei Leipzig, denn viele dieser Schüsse, mit Ausnahme die von Jaron, aber gerade die von Melina Reuter zum Beispiel, da wurden die allermeisten wurden geblockt von Leipzig. Das waren jetzt eben auch nicht die hochkarätigsten Chancen.
Ja, genau. Ich glaube, letztes Jahr war es, da hatte Potsdam eine durchschnittliche Torschussdistanz von 22, 23 Metern und auf Platz 2 kam schon Jena direkt. Und ich glaube, das wird dieses Jahr gar nicht mehr leider erfasst von irgendwelchen Statistikportalen. Ich finde auch, das ist so ein Problem, was ich bei Jena, bei Leipzig relativ häufig in dieser Saison sehe, dass sie ihren Plan immer mal wieder anbringen können, aber dann diese Weiterentwicklung nicht hinbekommen, weswegen sie ja so häufig ihre Spiele dann aus der Hand geben und auch gegen Nürnberg irgendwie plötzlich anfangen, Probleme zu bekommen, obwohl sie eigentlich die Partie komplett im Griff haben und ich nicht so richtig erklären kann, woran das liegt, wie das sein kann, dass jetzt hier plötzlich sie doch nicht mit den 3 Punkten nach Hause gehen. Und ich weiß nicht, ob Jonas Stefan das auch weiß.
Naja, ich meine, hängt halt auch mit Passsicherheit zusammen, ne? Also die haben eine Passquote von 60% im letzten Drittel. Sie haben eine 33% Passquote bei insgesamt 70 langen Pässen. Also sie haben viele lange Pässe gespielt. Die haben sie ungenau gespielt und bei zweiten Bällen würde ich sagen, war es ungefähr 50-50. Also Jena hat jeden zweiten eingesammelt. Und dann, wenn du eben nicht in so eine Zirkulation reinkommst, plus dein ganzes Aufbauspiel ja darauf basiert, dass du hoch angelaufen wirst. Also was wir schon tausendmal hier thematisiert haben, dieser kurz ausgeführte Abstoß, der auch wieder zu einigen Chancen geführt hat. Also ehrlich gesagt, es wird sich natürlich nicht mehr ändern jetzt bei Leipzig noch an den letzten Spieltagen. Aber ich finde, das war jetzt ungefähr Beispiel Nummer 5 oder 6 in dieser Saison, wo man sagen muss, also ihr braucht schon auch ein bisschen Passsicherheit im offensiven Mittelfeld und ihr braucht da auch, also gerade so eine Überzahl kannst du über Passspiel komplett ausspielen. Du musst die Gegnerin einfach, in Anführungszeichen einfach, laufen lassen. Es ist nichts Neues, aber es hat mich in dem Spiel wieder besonders überrascht. Und dann kommt noch so ein Fehler von Elvira Herzog mit dazu, die auch starke Situationen hatte. Ich meine, sie pariert super gegen Reuter in der 39. Aber in der 50. verliert sie zum Beispiel auch den Ball an Al-Kaide und hat Glück, dass das nicht schon das 1:1 ist. Und beim eigentlichen 1:1, ja, da würde ich dann schon deutlich von der Patzer ihrerseits sprechen, denn normalerweise ist das keine so große Schusschance für Isabella Jaron. Das finde ich ist schon einfach ein sehr unbefriedigender Befund, was eben so die Gesamtleistung von Leipzig angeht in der Saison. Und so ganz, ich weiß nicht, ob es dir da anders angeht, Adrian, aber ich sehe nicht so richtig, wo die sich eigentlich hin entwickeln wollen. Denn auch mit Wechseln oder so setzt da ja Jonas Stephan kaum Akzente.
Naja, die hat nur zweimal gewechselt. Und das erste Mal in der 76. Minute, das hat mich auch total überrascht, weil er ja eigentlich auch Spielerinnen hat, die ich mal total gerne sehen würde, wie Oteng, die mit einem gewissen Tempo einfach nochmal eine andere Komponente mit reinbringt. Aber dass das so selten passiert und es immer wieder auf dieselben Spielerinnen gesetzt wird, nachdem man ja letztes Jahr schon den Kader so gebaut hat, wie es Jonas Stephan wollte, und man in der größten Krise nach dem 0:5, glaube ich, war es gegen Union, auch den Vertrag nochmal verlängert, dass da jetzt einfach so diese Entwicklungsschritte nicht so richtig zu erkennen sind, das hinterlässt mich echt fragend. Weil Jonas Stephan ja jetzt gesagt hat, er will ein paar Plätze klettern. Er wollte ja auch mal für die besten Zweikämpfe einen Startelfplatz herausgeben, hat dann ganz frisch, frei und fröhlich gesagt, ja, es hat leider nicht funktioniert. Und ich weiß manchmal nicht, ob das zündet, was er sich so überlegt. Und ob es da nicht dann irgendwann einfach mal an der Zeit ist, drüber nachzudenken, ob es nicht vielleicht andere Methoden sein müssten als die er gerade angeht.
Ja, also es ist wirklich interessant. Also taktisch stehen sie ganz oft, wenn sie dann mal einen normalen Spielaufbau machen und nicht eben den, wo sie sich anpressen lassen wollen, dann stehen die in so einem 3-2-5 und die vorderen fünf müssen halt immer wieder entgegenkommen, um irgendwie diese riesige Lücke, die man selber schafft, im Mittelfeld wieder zu schließen. Ich fand, dass das Boboi in dem Spiel ganz gut gemacht hat. Gut, Schimmer und Baum, die sind dann eher die Passempfängerin, die sollen schon die Breite geben. Aber da hat schon wirklich einiges gefehlt. Und auch so eine Spielerin wie Annabel Schasching, die eigentlich perfekt sein sollte, um einen solchen Raum zu bespielen. Ich finde, dass sie die eigentlich gar nicht in die für sie interessanten Positionen reinbekommen. Also sie fast ihrer Stärke berauben. Also es ist ein bisschen frustrierend. Mit Elvira Herzog hat man übrigens den Vertrag verlängert. Unter der Woche, liebe Hörerinnen und Hörer. Also Leipzig glaubt immerhin an diese Torhüterin. Ja, und auf der anderen Seite haben wir Jena. Wir haben schon über Stresser gesprochen. Man könnte über viele reden. Auch Jaron wurde schon angesprochen. Ich finde aber, Frank, wen wir einmal nochmal herausheben mussten, das ist Thomas Ihlenburg. Die hat super gespielt, meiner Meinung nach. 11 klärende Aktionen, 4 von 4 gewonnene Tacklings, 4 von 5 Bobenduelle gewonnen, 3 von 3 Luftduelle gewonnen. Also sprich, sie hat insgesamt nur ein direktes Duell gewonnen. Und das, obwohl sie ja wirklich auch einiges zu tun hatte. Also Jena ist gut mit dabei, hat immer wieder gute Einzelspielerinnen. Du hast jetzt ja schon angesprochen, es geht im DFB-Pokal weiter und dann in fast 4 Wochen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns erst am 27. April ist die nächste Sendung zur Bundesliga der Frauen. Könnte ich auch nochmal einen ganzen Themenblock nur darüber machen. Aber dann geht's eben, Frank, ins Auswärtsspiel zu Essen. Wie groß schätzt du die Chancen von Jena ein, uns alle noch einmal zu überraschen, so wie sie es schon manchmal gemacht haben? Und vielleicht wirklich mit einem Sieg könnte man hier nochmal ganz viel Feuer in den Abstiegskampf reinbringen.
Ich möchte Ihnen das auf jeden Fall zutrauen, weil man ja schon sieht, dass die Moral in der Mannschaft vorhanden ist. Und jetzt ist es nicht so, als wäre die bei Essen nicht vorhanden. Das werden wir ja gleich beim Werder-Spiel auch besprechen. Aber Jena ist natürlich dann schon für eine Überraschung gut, weil sie versuchen, aus einer stabilen Abwehr heraus, und das hat sie ja auch letzte Saison schon ausgezeichnet, dann eben doch so Nadelstiche zu setzen und eben mal nach vorne zu kommen. Und auch wenn sie dann eben weniger als 40% Ballbesitz haben, kriegen sie es dann eben hin, trotzdem, wenn du dir das anguckst, fast genauso viele Torschüsse zu generieren wie Jena. Jetzt mag das aus einer größeren Distanz sein, das ist ja auch völlig okay und da bin ich ja auch bei euch, aber es gehört ja auch was dazu zu erkennen, dass man eben es nicht schafft, sich spielerisch bis ins letzte Drittel und auf die Torlinie durchzuspielen und dass man dann eben in der Lage ist, das auch aus der Distanz irgendwie zu realisieren und diese Saison dann 18 Tore irgendwie daraus zu generieren. Und insofern glaube ich, dass das nicht abgeschrieben ist. Das Spiel würde ich tatsächlich ergebnisoffen sehen. Das hängt sehr stark ab von der Tagesform an dem Spiel und ich traue Jena durchaus zu, Essen da zu ärgern.
Die großen Brocken, Adrian, die sind weg. Also es ist Essen auswärts, Freiburg zu Hause, Werder auswärts, Köln zu Hause. Natürlich keins dieser Spiele ist per se leicht, aber es ist eben kein Bayern, kein Wolfsburg, kein Eintracht Frankfurt.
Ja, und jetzt auch nochmal eine lange Pause, die Jena, glaube ich, auch gut nutzen kann mit Florian Kästner, um da sich perfekt darauf einzustellen. Ich glaube, dieses Spiel gegen Wolfsburg können sie total genießen. Also inwiefern das dann halt auch genau funktioniert. Aber sie sind halt so eine Mannschaft, die, und das sagen mir immer wieder die Trainer, so eklig zu bespielen sind. Und dann am Ende dieser 8 Spiele in 4 Wochen, die Stefan Lerch Wahnsinn nennt, dann dieses Auswärtsspiel in Jena zu haben, das ist, glaube ich, für Wolfsburg dann auch nicht der perfekte Abschluss dieser langen Woche, vor allem, wenn man auch nicht genau weiß, wie es gegen Lyon ausgeht. Ich kann mir schon vorstellen, dass Jena noch einen Dreier holt, aber ich glaube, dass es dann schlussendlich halt auch zu wenig ist.
Ja.
Aber dann gehen sie halt erhobenen Hauptes aus diesen 2 Jahren Bundesliga, in denen sie mehr geschafft haben, als viele ihnen zugetraut haben.
Das kann man so definitiv.
Ja, da sind wir uns dann wohl alle einig. Allein 18 Tore übrigens mehr als Essen. Essen hat bisher erst 17 Tore erzielt. Für Leipzig wiederum, die verbleiben, also alle Teams verbleiben auf ihrem Tabellenplatz. So meinte ich das im Intro, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gab einfach gar keine Verschiebung. Also Leipzig weiter Platz 10. Es geht jetzt dann ins Heimspiel gegen Werder Bremen. Und damit haben wir auch schon die Brücke gebaut zum nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen. Nämlich sowohl Werder als auch die SGS Essen, über die wir gerade beide gesprochen haben. Die sind aufeinander getroffen an diesem Wochenende. Am Ende wurde es dann ein 2:1. Vor allem die erste Hälfte war jetzt nicht so, dass man dafür Urlaub hätte absagen müssen, um das nochmal in aller Ruhe im Real Life sich anzugucken. Aber in der zweiten Hälfte, da war dann doch einiges los. Es begann in der 55. Minute mit einer schönen Einzelaktion von Mara Alba, die das 1:0 erzielt. Nur 7 Minuten später schlägt Maja Sternhardt von der rechten Grundlinie eine wirklich perfekte Flanke auf Lina Hauseke und die trifft per Kopf sehr freistehend zum 2:0. Petermann hatte vorher Sternhardt noch gut eingesetzt, aber die SGS, sie kann reagieren. Nur 3 Minuten nach dem 2:0 fällt das 2:1. Wieder ist es eine Flanke. Sterner von der rechten Seite und Ramona Meyer mit einer unglaublichen Körperposition schafft es, den Ball tatsächlich ins Tor zu köpfen zum Anschlusstreffer. Und dann, Frank, gab es tatsächlich die Möglichkeit, dass es noch den Ausgleich gibt. Also die Chancen, die sind dann schon noch auf Seiten von Werder Bremen. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte bis zuletzt den Eindruck, Essen hat hier noch was im Köcher. Die waren immer wieder in interessanten Feldpositionen.
Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Also ich habe mir für die erste Halbzeit notiert, ja, dass es natürlich relativ ereignislos gewesen ist. Es hat halt sehr viel im Mittelfeld stattgefunden. Also es waren jetzt nicht die Torraumszenen, die da gekommen sind. Aber auch aufgeschrieben habe ich mir, dass es auf Augenhöhe war. Also es wirkte schon so, als wollte Essen sich hier nicht verstecken und was mitnehmen. Und ich meine, Werder ist in dieser Saison zu Hause noch komplett ungeschlagen und ja jetzt dadurch nun auch geblieben. Und was man Fritzi Kromp natürlich sehr gut attestieren kann, ist, dass sie immer einen guten Matchplan hat und dass sie immer eine ziemlich klare Sicht auf solche Spiele hat. Und ich muss zugeben, ich hätte mir von Werder da deutlich mehr erwartet noch. Das wirkte bei Werder teilweise ein bisschen zu, ich sage jetzt mal, unkoordiniert und nicht ganz so zielstrebig. Also man hatte manchmal das Gefühl, wenn es dann wirklich Richtung Tor geht, wissen sie gar nicht so genau, was sie eigentlich vorhaben. Das hat die erste Halbzeit schon ziemlich egalisiert, wobei man in der ersten Halbzeit natürlich ein sehr nicht so schönes festhalten muss, nämlich dass Elmasi direkt in der 4. Minute irgendwie in den Platz tritt. Also dein Kollege bei Magenta war sehr enthusiastisch dabei, uns zu erklären, dass das ein Foul gewesen wäre. Ich konnte es auch in der 4. Wiederholung nicht wirklich erkennen, wo der intensive Körperkontakt hergekommen ist. Sie hat halt einfach wirklich sehr unglücklich in den Platz getreten und offensichtlich da sich auch wieder verletzt, war in der 4. Minute dann schon draußen. Das war für Essen natürlich jetzt auch nicht unbedingt so vorteilhaft, weswegen ich auch verstehe, dass die dann erstmal ein bisschen sich zurückgehalten haben. Ich fand, Essen war in der ersten Halbzeit sehr gefährlich, wenn über Standards. Da haben sie dann auch tatsächlich Torgefahr ausgestrahlt. Spielerisch war es in dem Fall nicht so. Aber dadurch, dass Bremen eben auch keinen richtigen Flow hatte und im Angriff dann ein bisschen zu harmlos gewesen ist, war die erste Halbzeit eben, wie sie gewesen ist und wie du sie beschrieben hast.
Also lass uns auf Essen gleich nochmal kommen. Ich würde gerne kurz bei Werder Bremen bleiben. Okay. Also du hast jetzt den Matchplan von Fritzi Kromp gelobt. Ich meine, definitiv gab es auch kleinere Anpassungen in der Pause. Das, finde ich, hat wieder gut funktioniert. Dafür ist Werder Bremen immer gut, dass auf eine Also auf die Probleme, die einem in der ersten Hälfte gestellt werden, finden sie oft in der zweiten Hälfte dann Antworten. Insgesamt finde ich aber schon, dass es echt in den letzten Wochen eigentlich, also im Grunde im kompletten Kalenderjahr mit Ausreißern nach oben und nach unten, schon relativ eintönig ist. Also sie haben jetzt in dem Fall Petermann, die eben die Desic-Rolle übernommen hat. Das heißt, die kommt auch mal entgegen im Spielaufbau. Also Larissa Mühlhaus ist diejenige, die entweder Kopfballablagen spielt oder eben in die Tiefe geschickt wird. Und Petermann ist in dem Fall eher diejenige, die mit dem Rücken zum Tor angespielt wird, die dann eben zum Beispiel durchstecken soll auf Mühlhaus oder eben auch die schnellen Außen einsetzen. Ich fand aber, dass das nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat. Und dann fällt mir wirklich auf, wie wichtig das Flügelspiel für Werder Bremen inzwischen ist, in dem Sinne, dass du halt sofort merkst, wenn es fehlt. Also Mara Alber, die schießt ein wunderbares Tor. Das ist allerdings auch nicht besonders gut verteidigt. Trotzdem natürlich eine gute Aktion von ihr. Wenn ich jetzt böse sein wollen würde, würde ich sagen, es war ihre erste gute Aktion in diesem Spiel. Das ist ein bisschen überspitzt, aber so wahnsinnig viel von ihr hat man nicht gesehen. Liegt auch ein bisschen daran, dass D'Angelo hinter ihr sie fast gar nicht unterstützt hat. Also Chiara D'Angelo hat keinen Pass auch nur gespielt, der über die Kante des Strafraums rausgekommen wäre, was eben die Tiefe angeht. Also sprich, kaum ein Überlaufen, kaum einmal in die Tiefe schicken. Alba war da auch relativ auf sich alleine gestellt. Und auf der anderen Seite war es dann besser, finde ich. Also Starnert hat sicherlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Die ist ja auch mal in die Grundlinie gekommen, wie wir beim 2:0 gesehen haben. Aber insgesamt muss ich sagen, war das wieder recht, ja, ich würde fast sagen bieder. Ich finde, Werder spielt gerade relativ vorhersehbar, außer Larissa Mühlhaus ist am Ball. Und das ist fair, weil die ist halt auch einfach eine sehr gute Spielerin. Und deswegen gewinnt Werder auch nicht unverdient viele seiner Spiele. Aber also auch da finde ich die Frage schon interessant, warum schafft man es da nicht ein 2:0 ein bisschen entspannter noch wegzuverwalten? Wie gesagt, es gab nicht die Riesenchancen für Essen hinten raus, aber immer die Möglichkeit noch auf ein 2:2. Und das willst du ja eigentlich nicht zulassen gegen den Tabellenvorletzten.
Gebe ich dir von der Sache her natürlich recht, wobei ich sagen muss, dass ich finde, dass Petermann ihre Aufgabe da schon wirklich sehr gut gemacht hat. Also sie war dann schon in der Lage, vorne auch Bälle festzumachen und durchaus mal offensiv da mal einen Impuls zu setzen. Klar, wenn du da natürlich nicht ausreichendes Nachrücken hast und nicht die Unterstützung hast, quasi um das Spiel dann auch mal auseinanderzuziehen und Essen dann auch mal von einer Aufgabe zu stellen, dann verteidigen die das natürlich ziemlich stabil weg. Und ja, wie gesagt, Bremen war definitiv etwas zu harmlos, aber wenn du dann natürlich von Alba so eine Einzelaktion hast, die sich dann an der Außenlinie da eben da komplett durchtankt und das Ding eben reinzimmert, das kann dann eben schon den Unterschied machen, weil Essen das so natürlich auch nicht besser gemacht hat am Ende des Tages.
Das ist völlig.
Es hat halt leider gereicht, ja. Also leider für Essen hat es in dem Fall gereicht.
Ja, das ist auf jeden Fall definitiv fair. Aber auch hier einmal kurz zwei Zahlen, um das zu unterstreichen, was wir gerade versucht haben zu beschreiben. 54% Passquote im Angriffsdrittel für Werder Bremen, 2 von 14 Flanken sind angekommen. Und Maja Starnert hat in 90 Minuten 7 Pässe gespielt und hatte 32 Ballkontakte. Also das ist eben einfach etwas, an dem Werder Bremen durchaus manchmal verzweifelt ist, schon in dieser Saison. Gegen Essen jetzt allerdings nicht, weil eben auch Essen seine Probleme hatte. Also wenn ich jetzt hier die Passquote von Werder zitiere, dann muss ich schon auch sagen, also Essen hatte eine 40% Passquote im Angriffsdrittel. Und auch hier kommt die überwiegende Zahl der Abschlüsse, 11 Schüsse waren es insgesamt, kommen von außerhalb des Strafraums. Man ist nur 13 Mal in den gegnerischen Strafraum reingekommen. Das heißt, das gehört auch noch mit dazu. Wir sprechen hier über die schlechteste Offensive der Liga. Das mag man nicht glauben, wenn man sieht, wie Ramona Mayer dieses Tor erzielt. Aber es ist tatsächlich so. Und jetzt kommt Essen so langsam in die Situation rein, dass ihnen die Spiele ausgehen. Also es wird natürlich noch Jena zu Hause geben. Es gibt noch den Club auswärts. Auch vorher, auch hier noch ein DFB-Pokalspiel. Haben wir ja gerade bei Jena auch schon angesprochen. Essen wird dann in München spielen. Aber jetzt so mit der Grundlage dieser Partie in Bremen, wie groß würdest du denn die Chancen von Essen einschätzen, diese 3-Punkte-Lücke zum HSV zu schließen?
Ich sehe die ehrlich gesagt überschaubar, weil ich die Schlagkraft von Essen halt nicht so positiv einschätze, ehrlich gesagt. Die leben davon, dass, ja, das klingt jetzt so ein bisschen böse, aber dass eher zufällig was passiert. Ja, natürlich haben die eine Meier vorne, die dann ja auch nochmal irgendwie in der 73. Minute diesen langen Pass vorgesetzt bekommt und dann es aber von der Geschwindigkeit einfach nicht schafft, gegen die Werder-Abwehrspielerin dann irgendwie mitzukommen, wo dann mal was geht. Aber das sind eben zufällige Situationen, die da passieren. Also Essen schafft es diese Saison nicht, in der offensiven Qualität da selbst ausreichend viel zu kreieren. Und von daher, glaube ich, sind die sehr stark davon abhängig, was Hamburg macht, unter anderem. Und mir fehlt noch ein bisschen die Fantasie zu sagen, hey, die drehen jetzt in den letzten vier Spielen nochmal so auf, dass sie es aus eigener Kraft irgendwie noch schaffen. Also, also der Abstiegskampf bleibt, da bleibt schon noch ein bisschen Feuer drin. Wenn Hamburg sich jetzt da nochmal berappelt, also ich behaupte, Nürnberg ist weg an der Stelle, dann wird's eng.
Ist das nicht Wahnsinn, dass das Essen mit ohne diese ganz krassen Spielerinnenverluste über all die Jahre, dass das so passiert ist? Vor 2 Jahren, da kann ich mich daran erinnern, dass ich Natascha Kowalski-Fan war, weil die so tollen Fußball gespielt hat, weil die für mich auch gar nicht so weit weg war von der Nationalmannschaft, wenn ich mich mit Markus Högner darüber unterhalten habe, dass er gesagt hat, ja, das sollte eigentlich eine sein. Und wenn es damals die U23 gegeben hätte, dann wäre die wahrscheinlich damit dabei gewesen, als eine Sterner so super gespielt hat, als Ostermeier über die Außenverteidigungsposition eigentlich fast nie Zweikämpfe verloren hat, wenn es wichtig wurde. Und dass das alles so in diesem Konstrukt einfach dazu führt, dass man jetzt deutlich weniger Tore hat als noch vor 2 Jahren, als man Vierter war, und deutlich mehr Gegentore, ist für mich irgendwie ein Faszinosum, aber leider auf negative Art.
Aber was ich mich halt frage, ist, liegt es im Zweifelsfall daran, dass die anderen sich schneller entwickelt haben als Essen? Dass Essen ein bisschen stagniert ist und dass der Rest der Liga sich schneller entwickelt hat, als Essen sich weiterentwickelt hat? Weil natürlich sind die historisch eine der Goldgruben des deutschen Frauenfußballs. Das muss man ja mal so nüchtern betrachten. Also wer alles in der Nationalmannschaft gespielt hat und irgendwann mal das Essen-Logo getragen hat. Aber das ist was wir am Wochenende bei uns auch diskutiert haben in der Gruppe, mit Jules bei mir vom Adlerinnen-Podcast, wo wir gesagt haben, die Liga scheint sich insgesamt mehr zu verdichten, und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass Essen darüber den Anschluss verloren hat, weil sie es selber eben nicht geschafft haben.
Ja, es ist, glaube ich, ein Mix an Gründen. Wenn du mit Beratern sprichst, dann sagen die ja, wesentliche Spielerinnen haben jetzt schon Anschlussvertrag bei anderen Vereinen nach der Saison und würden deshalb nicht performen. Ehrlicherweise, die Spielerinnen, die mir da genannt wurden in der Vergangenheit, habe ich aber bisher noch nicht als Problem bei Essen ausgemacht. Deswegen will ich jetzt hier auch definitiv keine Namen nennen. Plus, es ist eh nur eine Quelle. Ich glaube, einen Ausschluss gibt schon, wenn man sich anguckt, was eben Schlotti Schlosser zum Beispiel sagt. Da habe ich ja schon vor einer ganzen Weile mal das Interview bei der Fußballshow empfohlen. Das war fast 2 Stunden lang. Und im Grunde sagt sie da schon sehr deutlich, also man wollte den nächsten Schritt gehen. Man wollte mit Robert Augustin und also oder dieser ganzen neuen Trainerkonstellation, mit dem er in die Saison gegangen ist, auch spielerischen Schritt nach vorne machen und hat dafür aber letztlich nicht den richtigen Kader gehabt. Und so ist Essen sehr, sehr früh ja in einer Situation gelandet, in der man den Ergebnissen hinterhergelaufen ist, und zwar sehr, sehr schlechten Ergebnissen hinterhergelaufen ist. Dann gab es eine Zeit lang eine Phase der Anpassung. Dann mussten auch, glaube ich, alle im Kader, auch egal wie talentiert sie sind, akzeptieren, dass es jetzt vielleicht auch auf andere Tugenden vermehrt ankommt in den Spielen, die man noch hatte. Dann gab es eben den Aufwärtstrend unter Jessica Wissmann, und ich würde sagen, dass eigentlich Helene Jack gemeinsam mit Jessica Wissmann jetzt eigentlich ein relativ stabiles Fundament hingestellt hat. Essen wird nicht abgeschossen. Gehört jetzt bei diesem Spiel mit dazu, dass Ostermeier ganz kurz vor Schluss noch einen Schuss von Lena Hauseke klärt vor der Linie. Aber dennoch ist es so, dass eigentlich so die ganz großen Rückschläge, die fehlen jetzt. Die sind nicht mehr da, so wie dieses 0-8 und das Bayern-Spiel. Tut mir leid, aber das nehme ich da raus. Bayern spielen in ihrer komplett eigenen Liga. Aber man gewinnt eben zu selten. Ist jetzt nicht so die Wahnsinnsanalyse für einen Abstiegskandidaten, aber halt im kompletten Jahr 2026 noch kein einziger Sieg. Und das ist
und
halt,
ich, ja. Ja, und ich glaube, dass halt dieser Start, also es ist jetzt auch keine großartige Analyse, aber das sind halt einfach die Fakten, dieser Start, dass du nach 10 Spielen mit 2 Punkten dastehst. Das ist, wenn ich jetzt einmal einen Darts-Vergleich hier mit reinbringen darf, wenn du halt den Anfang verschläfst und mit 0-5 zurückliegst und es geht nur bis 6, dann kannst du drei super Legs spielen und nochmal rankommen und irgendwie die Chance auf das Comeback bekommen, wenn der Gegner dann halt einmal noch konsequent sein Leg zu Ende spielt bei eigenem Anwurf und das sechste Leg holt, dann ist das zwar eine schöne Aufholjagd, aber schlussendlich halt einfach eine zu große Hypothek.
Dann können wir ja froh sein, dass du nicht im Snooker unterwegs bist, sondern im Dart. Das ist nachvollziehbar.
Da gab es neulich doch das welthöchste Snooker von, ich glaube sogar Ronnie O'Sullivan, weil er nicht nur komplett den Tisch leer geräumt hat, sondern vorher auch noch seinen Gegner mehrfach gesnookert hatte und deswegen über die maximale Punktzahl gekommen ist. Aber gut. Jetzt,
guck jetzt mal, jetzt haben wir das auch noch mit eingebaut, aus irgendeinem mir überhaupt nicht erfindlichen Grunde.
Endlich konnte ich das mal andrücken. Ich warte schon so lange drauf.
Gern geschehen. Sehr gern geschehen. Aber ich sag jetzt nochmal, wenn du dir anguckst, was die letzten vier für Tore gefangen haben, 53, 53, 52, 53, scheint es da ja keinen Unterschied zu geben von Nürnberg bis Carl Zeiss Jena, was die Defensive angeht. Aber der Unterschied liegt dann natürlich schon in der Offensive. Mhm. Und da hat Essen eben das größte Manko, offensichtlich.
Und also man muss
spielt
es auch sagen,
schon irgendwie rein.
Auch ein bisschen, jetzt zumindest in diesem Spiel, auch Pech. Also Laurita Elmasi so zu verlieren, das ist auch schon wirklich eine große Hypothek. Es geht jetzt für Essen eben, wie gesagt, im DFB-Pokal auswärts beim FC Bayern weiter und dann kommt das elementar wichtige Heimspiel gegen Jena. Werder Bremen wiederum wird, wie gerade schon angesprochen, auswärts bei RB Leipzig antreten, bevor es zum ersten FC Köln geht. Tatsächlich ist die Situation für Werder eine zumindest leicht verbesserte. Man hat 7 Punkte Rückstand aktuell auf Rang 3. Man hat noch 2 Nachholspiele. Die werden allerdings, wer weiß wann, gegen Wolfsburg und Bayern nachgeholt. Ist jetzt nicht unbedingt mit Punkten zu rechnen. Aber ehrlicherweise, A, wissen wir noch gar nicht, wann diese Spiele sind. Der nächste Spieltag ist ja eh noch nicht terminiert. Und B, wer weiß, wenn Wolfsburg und Bayern noch weiterkommen sollten in der Champions League, vielleicht hat Werder das Glück, einen durchrotierten VfL oder FCB zu erwischen. Das könnte dann vielleicht nochmal ein anderes Thema werden. Aber da halten wir euch auf dem Laufenden, liebe Hörerinnen und Hörer. Und auf dem Laufenden gehalten hat uns alle vor ganz kurzem noch Adrian Geiler beim Spiel zwischen dem HSV und Leverkusen. Es ist am Ende ein 3:1, bei dem es fast absurd ist, dass es nur eine 3 gibt und dass es die 1 gibt. So deutlich muss man schon sagen. Also nach dem, was ich von der ersten Hälfte sehen konnte, Adrian, habe ich Chancen um Chancen gesehen von Leverkusen, aber die wurden einfach nicht verwertet. Vanessa Fudala in der 10. Minute, die macht's einmal gut, wuchtiger Schuss, kaum zu halten, aber mit dem einzigen Schuss der ersten Hälfte, aber auch einer zugegebenermaßen schönen Aktion von Camilla Lindberg, kann der HSV ausgleichen zum 1:1. Die zweite Hälfte, die ist dann zwischendurch deutlich dynamischer in beide Richtungen, würde ich sagen. Auch der HSV hat hier seine Chancen, aber es hört einfach nicht auf, dass Leverkusen sich Chance um Chance herausspielt. Und am Ende sind es dann Katharina Pijic und Julia Mickenhagen, die auf 3:1 stellen. Und also allein an dem vergebenen Chancenreel, da waren einige wirkliche Schmankerl mit dabei, Kramer aus dem halben Meter und so weiter und so fort. Also warum, glaubst du denn, war Leverkusen dem HSV so überlegen?
Ich glaube, das lag auch sehr am HSV, die schon gegen Frankfurt in den letzten 30 Minuten, Frank, da hatte mir Lee Brankau dann nochmal gesagt, dass es da diesen Energieverlust gab und dass man da zu leicht die Gegentore kassiert hat. Und das hat sich jetzt auch konsequent durch die ganze Partie gezogen. Also von draußen gab es immer wieder die Rufe von Co-Trainer Ehren Chen, weil Lee Brankau mit der vierten gelben Karte oben ganz alleine auf der Bank saß. Ein Bild für die Götter, wie sie dort oben eingeblendet worden war. Es gab ja noch die gesperrte Annalene Böhler, die vielleicht ja auch hätte oben mitsitzen dürfen. Aber Lee Brankau hat es ihr verboten, weil sie gesagt hat, sie will das jetzt ja alleine schauen. Das halten ihre Nerven nicht aus, weil es für sie auch das erste Mal ist. Mir hat da einfach der Zugriff gefehlt. Mir hat die Kommunikation gefehlt. Etwas, was mir auch die ganze Saison über auffällt beim HSV, dass einfach zu wenig miteinander geredet wird, wer jetzt den Ball hat, ob jetzt von hinten jemand kommt, ob jetzt der Ball verteilt werden kann, wo der Ball hin soll. Das sind so elementare Dinge, die mir manchmal graue Haare bringen würden, wenn ich welche hätte, weil ich manchmal das nicht verstehe. Ich finde, Leverkusen hat das auch aus einer sehr schönen Grundstruktur herausgespielt, immer wieder mit diesem Dreieckspiel dann über die Seite, dann mit Napiljic, die sehr viel, sehr offensiv gemacht hat und da Entwicklungsschritte hat. Eine Sophie Stäbel, die das Mittelfeld komplett im Griff hatte. und dann einer, dann halt diesen wunderbaren Freigeist Loreen Bender, was dann einfach der perfekte Sturm war, um Hamburg dauerhaft unter Druck zu setzen. Also es gab in der 22. diese Mega-Chance für Kramer alleine vor dem Tor, in der 24. Bender alleine vor dem Tor, in der 25. der Pfostentreffer von Kramer, in der 28. nochmal eine Chance von Bender, in der 30. also innerhalb von 10 Minuten hätten wir den Expected Goals-Wert, wenn wir ihn kennen würden, wahrscheinlich auf über 2 oder 2,5 geschoben. Und dann kommt halt Lindberg und macht so das 1:1 und du spürst wieder diese Volkspark-Magic, so, hey, hier in diesem Stadion passieren in diesem Jahr einfach die wildesten Dinge. Und dann kommt wieder Leverkusen in der kurz vor der Pause und wieder Pilic und wieder Stäbel. Und in der zweiten Halbzeit hat mir dann der Zugriff vom HSV gefehlt. Sie haben ja dann auch nochmal umgestellt auf eine Dreierkette. Aber irgendwie hat für mich der HSV zu keinem Zeitpunkt einen Impact auf dieses Spiel gehabt.
Mhm. Also am Ende war es ein Expected Goals-Wert von 3,96 für Leverkusen und 0,83 für den HSV. Und eigentlich hätte ich ehrlich gesagt den XG-Wert sogar noch höher eingeschätzt von Leverkusen. Ja. Wer weiß, ob da noch nachkorrigiert wird. Weißt du eigentlich, wie das ist, wenn Lee Brancao jetzt einfach gesagt hätte, sie ruft auch von ihrem Tribünenplatz sehr laut rein, hätte man es ja vielleicht sogar gehört, denn auf ihrer Seite des Stadions saß ja niemand. Hätte sie das machen dürfen oder hätte der DFB sie dann nochmal gesperrt?
Ich glaube, dann hätte der DFB auf jeden Fall eingeschritten, wenn man dann sagt, ja, das soll ja hier eine Bestrafung sein. Und außerdem, Erin Chen hat sehr lautstark gecoacht von der Seite. Vor allem in der ersten Halbzeit war das ganz untypisch viel, weil Lee Brancao, finde ich, ist mir jetzt nie aufgefallen als jemand, der die ganze Zeit an der Linie agiert im Pep Guardiola-Stil oder so. Und Erin Chen war da schon seiner Coaching-Zone sehr weit unterwegs. Also seine Heatmap ist deutlich ausgeprägter gewesen als die von Lee Brancao.
Glaubst du, dass die Verletzung von Viktoria Schulz, dass die noch eine Rolle gespielt hat? Das war ja schon sehr früh, genau. In der 18. Minute wurde sie dann letztlich ausgewechselt, aber die eigentliche Verletzung war schon ein paar Minuten früher.
Schon auch, weil Viktoria Schulz für diesen Defensivverbund insofern wichtig ist, als dass sie eine Kommunikatorin ist, eine Leaderin. Mhm. Deswegen hat sie Lee Brancao da hinten reingestellt. Nicht, weil sie die beste Defensivspielerin ist, sondern weil sie auch mal mit den Mitspielerinnen redet und denen Anweisungen gibt. Und ich glaube, deswegen wurde dann auch in der Pause auf eine Dreierkette umgestellt, einfach um da mehr Spielerinnen zu haben. Weil Nurga Mirzalieva, die dann reingekommen ist aus Aserbaidschan, mit der können sie in Hamburg noch nicht so richtig kommunizieren. Sie finden da noch keinen richtigen Zugang, weil ihre Sprache nicht so richtig gesprochen wird. Und deswegen fällt es schwer, ihr zu sagen, was sie tun soll. Und ich finde, wenn man das weiß, dann erkennt man viel bei Mirzalieva, was da momentan noch fehlt. Die hat sicherlich ihre Ansätze, aber ist halt immer wieder ein Unsicherheitsfaktor, weil die einfach nicht weiß, kommt jetzt hier eine Mitspielerin oder eine Gegenspielerin? Wo passe ich jetzt den Ball hin? Wie verhalte ich mich in Defensivaktionen? Also als ich gegen Freiburg den HSV hatte, da hat Mirzalieva das erste Mal von Anfang an gespielt und stand halt bei Standardsituationen irgendwo.
Ja, und das stimmt.
Deswegen ist Schulz sehr wichtig, glaube ich, für diesen Verein und spielt deswegen in dieser ungewohnten Rolle.
Was mir noch aufgefallen ist, war die Absenz eines zentralen Mittelfelds in manchen Aktionen beim HSV. Also Paulina Bartz und Machtens, die haben kein schlechtes Spiel per se gemacht. Die hatten immer wieder gute Aktionen mit dabei, aber die haben sich willentlich oder unwillentlich, ich weiß es nicht, immer wieder aus ihren Positionen rausziehen lassen. Und so war der Raum vor der Innenverteidigung, der war manchmal riesig. Und wenn man es einmal gesehen hat, konnte man auch gar nicht verstehen, dass Leverkusen so oft über die Flügel gegangen ist und nicht dann manchmal den Abkapppass nach innen gespielt hat oder das Dribbling. Ich meine, sie haben es gemacht, weil sie im Grunde mit allem mehr oder weniger Erfolg hatten. Deswegen bleibst du dann bei dem, was funktioniert. Aber das fand ich noch auffällig, dass es der HSV da eigentlich im Grunde über das komplette Spiel über nicht geschafft hat, für ja eine Kompaktheit zu sorgen. Und letztlich erkläre ich mir auch so, warum dann Loreen Bender, die ja auch fantastische Aktionen mit drin hatte, du hast ja auch hervorgehoben, die Vorarbeit zum 2:1 ist es, glaube ich, die ist einfach ganz fantastisch von ihr. Die hatte irgendwann immer mehr die Tendenz, ins Zentrum zu gehen, war mein Eindruck, hat die Breite immer weniger gehalten, was am Anfang des Spiels, nach dem, was ich gesehen habe, noch besser war. Und so erkläre ich mir das. Da war einfach ein Loch beim HSV, das hat der HSV nicht stopfen können. Und bei allem Anerkennen, dass Leverkusen hier natürlich die bessere Ausgangssituation hat in diesem Spiel, finde ich das insgesamt, also in diesem Spiel fand ich es schon enttäuschend, wie der HSV gespielt hat. Geht es dir da ähnlich?
Ja, total. Zu Lorin Bender, das war dann irgendwann auch Roberto Petzold ein bisschen zu viel Zentrum, weil er dann immer wieder reingerufen hat, Lorin, du fehlst auf der Seite, so dass sie dann wieder auf die rechte Seite
hätte ich rufen
sollte.
Können, hätte ich gesagt, mir nicht.
Ja, das wäre sehr gut.
Aber das eine Mal so gegen Ende war das sogar sehr, sehr auffällig, weil es war relativ ruhig im Stadion und da hast du das richtig laut gehört, als er das gesagt hat.
Ja, fand ich auch. Aber der HSV, ich sitze jedes Mal da und warte auf diese Leistung, wie sie gegen Hoffenheim kam, wo ja wirklich der Plan genau aufgegangen ist, wo sie plötzlich den Gegner überrascht haben, wo Lothar Wrede die Bälle halten konnte und wo dann vorne mit diesen unglaublich wuseligen Hillebrand, Brunthaler und Lindberg, die ja auch nicht aufhören, vorne anzulaufen, dass dann so viel Chaos einfach gestiftet wird, dass dann der Gegner auch genervt ist und dann in die Knie gezogen wird. Und das war halt heute wieder so ein Rückfall, wie so häufig ich das gesehen habe, nach guten Leistungen, dass mir dann der nächste Schritt gefehlt hat. Ich weiß ja auch, dass hier im Rasenfunk immer wieder vom fehlenden Plan B gesprochen wird. Und das war hier, glaube ich, für mich mal wieder eklatant zu erkennen, dass diese Variante nicht funktioniert hat. Und dann wussten die Spielerinnen nicht, was sie tun sollen. Wie sollen wir jetzt Leverkusen B spielen? Und dann wurde halt einfach versucht, das Karo A oder das Karo einfach umzusetzen. Wir hauen den Ball so schnell wie möglich nach vorne. Dann war der Ballverlust wieder da. Wieder mussten sie in die Defensive gehen. Wieder mussten sie in die Formation gehen. Und waren dann halt einfach nicht schnell genug in der Defensive. Oder nicht sortiert genug.
Ja, und ich glaube, diese langen Wege, die tun dir dann halt zum Ende des Spiels auch irgendwann vollkommen weh. Und da hast du dann auch gesehen, dass ohne Lea Paul das Ding auch ganz anders ausgegangen wäre noch, weil Leverkusen hat ja auch nicht nachgelassen. Also insbesondere Carlotta Wamser hat ja erst so richtig Mitte der zweiten Halbzeit gefühlt angefangen, Gas zu geben und hat ein oder uns andere Mal ihre Gegenspielerin umlaufen, während sie aber dann gleichzeitig in der Abwehr auch schon wieder da war, um alles zu verhindern, was über ihre Seite gekommen ist. Also da ist der HSV schon ziemlich zusammengeklappt irgendwie gegen Ende der zweiten Halbzeit. Da hast du richtig gemerkt, da fehlen dann auch die Körner. Da war dann einfach auch nichts mehr drin. Und das ist wahrscheinlich dem geschuldet, was du gerade beschrieben hast, Adrian. Ich kann das gut nachvollziehen.
Und wenn du dann halt so kurz vor dem Ende nochmal Ecken geschenkt bekommst von Bayer Leverkusen, und dann werden die so mies getreten und nicht eine Spielerin ist da, dann merkst du da halt auch wieder diesen Energieverlust, den Liebrankau bemängelt hat, dass der sich dann da wieder durchgezogen hat durch die gesamte Partie. Und ich meine, das war jetzt ein Top-5-Team, gegen das sie gespielt haben, Top-5, Top-6-Team, eins, das sehr lange da oben mitgespielt hat. Das kann auch mal passieren, 3-1 liest sich dann auch ganz, ganz erfreulich, aber wenn die Expected Goals Werte halt so eklatant sind, dann kann der HSV echt froh sein, dass es nur ein 1-3 war. Und die gute Torbilanz, die sie sich gegen Hoffenheim erarbeitet haben, nicht direkt wieder weg war.
Das kommt eben noch mit dazu. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Leverkusen hat das wirklich von der ersten Minute an sehr, sehr seriös, sehr ernsthaft und sehr offensivfreudig gespielt. Gab es da für dich noch neue Erkenntnisse, also Dinge, die dich da überrascht haben?
Also ich finde, dass der Offensivzug von Katharina Piljic deutlich ausgeprägter ist. Eine Entwicklung, die mir Roberto Petzold auch nochmal gesteckt hat, so ey, es ist kein Wunder, dass die das Tor gegen Jena geschossen hat, weil sie diesen Offensiv-Impact jetzt gerade für sich als Entwicklungsschritt genommen hat. Und wenn man sich so an ihre Endzeit in Essen zurückerinnert, dann war das auch etwas, was sie dann in der Schlussphase, als sie sich immer vertrauter mit dem System gefühlt hat, mehr entwickelt hat. Und das war hier natürlich extrem ausgeprägt. Also ich will meine Spielerin des Spieltags noch nicht vorwegnehmen, aber wer so spielt wie Katharina Piljic auf diese Art und Weise und so an allen drei Toren beteiligt ist, das ist schon ziemlich gut, wie präsent sie dann einfach dort ist.
Ja, und gleichzeitig, also das ist jetzt Jammern auf sehr hohem Niveau, weil Leverkusen ja definitiv verdient dieses Spiel gewonnen und in der Höhe hätte es sogar noch höher sein können. Lea Paulik sei aus HSV sich Dank. Aber perspektivisch finde ich, ist schon noch ein Thema in dieser kurzen Phase, in der es mal hin und her ging und in der dann auch Brunthaler in die ein oder andere Gelegenheit gekommen ist. Also ich glaube 53. oder so war das. Da spielt sie einfach den Pass zu schlecht und deswegen erstirbt so ein 3 gegen 3 oder 4 gegen 3 Konter. Ich glaube, das ist noch so ein Schritt, den Leverkusen mal machen müsste, eben in solche Phasen dann gar nicht rein zu geraten, weil man es nicht zu so einem dynamischen Hin und Her kommen lässt, sondern eben mehr so den Fuß auf dem Pressing-Pedal behält und auf dem Gegenpressing-Pedal. Das können sie nämlich eigentlich sehr gut. Und natürlich, Chancenverwertung ist ein Thema in der Partie. Da braucht man sich nur die ausgelassenen Chancen angucken. Aber ansonsten sehr, sehr runde Leistung.
Das ist ja das Abstruse, finde ich, bei Bayer Leverkusen, dass das vor dem Spiel angesprochen wurde, immer wieder und auch in der gesamten Saison. Das, was sie ja in der ersten Saison unter Petzold ausgezeichnet hat, dass sie so wenige Torchancen nur benötigt haben, dass das jetzt genau umgekehrt ist, dann schießen sie mit dem ersten Schuss aufs Tor auch direkt den Treffer mit Vanessa Fudala, mit dem schwachen Fuß, mit rechts, die übrigens heute auch sehr körperlich war, fand ich, und viele Bälle da festgemacht hat in diesem schwierigen Zweikampfverhalten mit dem HSV. Und das dann da direkt danach ist einfach so weitergeht wie davor und Cornelia Kramer ist ja fast schon tragisch, was da abgegangen ist. Also wie die Dinger nicht reingehen konnten und dann der letzte Ball aus 2 Metern vor dem Tor, dass sie da den Fuß einfach nicht quergestellt bekommt, ist einfach diese klassische Torlos-Serie, die wir von Stürmer und Stürmerinnen aus dem Fußball kennen.
So ist es wirklich. Und das bedeutet jetzt für Leverkusen, dass man 1 Punkt Rückstand hat auf Rang 4. Rang 5 ist schon ganz schön weit weg mit 5 Punkten. Es geht jetzt dann zu Hause gegen den SC Freiburg weiter und dann zur SGS Essen. Für den HSV wiederum haben natürlich die restlichen Spiele eine ganz andere Brisanz. Der HSV ist das erste Team über dem Strich. 3 Punkte Vorsprung hat man vor der SGS Essen und es geht jetzt dann, Obacht, zum ersten FC Nürnberg für den HSV. Das Team, das eben 4 Punkte vor dem HSV steht. Und Nürnberg ist auch unser Stichpunkt. Dann wollen wir nämlich mal unser Stichwort, dann wollen wir nämlich mal über die Nürnbergerinnen sprechen. Die sind angetreten beim FC Bayern und das ist das, was wir vorhin eingangs besprochen haben, Frank. Man kann natürlich hier jetzt auch Beobachtungen anstellen. Wir könnten uns auch die Köpfe heiß diskutieren, welche Bayern-Spielerin sich hier vielleicht in den Fokus gespielt hat. Aber wir wissen ja beide, naja, das war halt einfach nicht die erste Elf und die wird jetzt dann in der Champions League spielen. Deswegen lohnt sich ja vielleicht eher ein Blick auf den ersten FC Nürnberg, bei dem man feststellen kann, das hohe Pressing, das von Beginn an relativ konsequent durchgezogen wurde, das hat wirklich zu kleineren Chancen und auch einer großen geführt von Roman. Die trifft allerdings dann nur das Außennetz. Es geht mit 0:0 in die Kabine. Der berühmte Teilerfolg, den man dann immer gerne sieht in solchen Spielen. Allerdings in der zweiten Hälfte, da geht's dann dahin. Edna Imade in der 46. Minute schon kann, nachdem Vigos dort hier, die auch eingewechselt worden ist, per Kopf nach einer Ecke nur die Latte getroffen hat, den Abpraller reinmachen. Und dann kommt Bayern schon wirklich besser ins Rollen. Am Ende ist es dann Padilla Bidas, die in der 80. Minute das 2:0 macht, auf Vorlage von Edna Imade. Also, wenn wir mal bei der Perspektive des ersten FC Nürnberg bleiben, was würdest du denn für Lehren aus diesem 0:2 ziehen?
Siehst du, nach deiner Einleitung habe ich jetzt gedacht, wir gehen direkt weiter zum nächsten Spiel. So nach der Art lohnt sich ja kaum drüber zu sprechen.
Nein.
Jetzt mal B-Mannschaft oder geschont oder Rotierung, Belastungssteuerung, call it what you like. Aber ich finde, Nürnberg hat das Beste draus gemacht, ehrlich gesagt. Man hatte schon so ein bisschen das Gefühl, die wittern da die Chance, doch zumindest was fürs Ego mitzunehmen. Wenn auch, glaube ich, keine Mannschaft ernsthaft bei den Bayern anreist, um das Gefühl zu entwickeln, dass man das Teil drehen kann, weil die Bayern eben ja auch immer wieder dann die Impulse setzen können. Wenn ich mir angucke, dass die praktisch in der 61. Minute dann mal sauber durchgewechselt haben gefühlt und danach auch wirklich fast nur noch auf ein Tor gegangen ist, nachdem man dann das wieder umgestellt hat und gesagt hat, okay, ein bisschen laufen müssen sie heute alle. Also ich finde, gerade in der ersten Halbzeit fand ich Nürnberg mehr als respektabel. Ich finde, sie haben da ein sehr, sehr ordentliches Spiel abgeliefert. Sie waren immer gefährlich. Ja, sie haben sehr gepresst, auf alle Fälle. Ende des Tages hatten sie wenig Ballbesitz und gerade deswegen fand ich so erstaunlich, was sie daraus gemacht haben aus dem wenigen Ballbesitz, den sie hatten, weil da schon ein klarer Zug zum Tor erkennbar war und auch der Wille, hier doch mal irgendwie noch was Überraschendes mehr mitzunehmen als so ein Teilerfolg von 0-0 zur Pause bei den Bayern. Also da haben sie sich, finde ich zumindest, den Schneid nicht abkaufen lassen und haben sich gesagt, okay, wenn das eben die Elf ist, dann versuchen wir es doch zumindest mal. Und ich meine, als Frankfurter weiß ich, wie schmerzhaft das sein kann, wenn Nürnberg dann eben doch mal ein paar gute Konter setzt. Das war es mir noch sehr schmerzhaft in Erinnerung. Der wird die Saison auch nicht mehr rausgehen. Den hole ich mir in der Sommerpause erst raus. Weil man ja daran schon gesehen hat, dass natürlich insbesondere mit Laien da auch immer wieder eine Spielerin ist, die offensiv auch gefährlich werden kann. Und deswegen, ich fand, Nürnberg hat sich in der ersten Halbzeit da sehr, sehr ordentlich verkauft, auf jeden Fall.
Nastassja Lein hat übrigens im Frauenfußball-Podcast bei Nina erzählt, dass wenn sie sich schlecht fühlt, sie sich dieses Spiel nochmal anguckt. Gegen Eintracht Frankfurt.
Ja.
5-3.
Das, wenn Frank sich mal schlecht fühlen möchte, dann schaut er auch dieses Spiel an.
Wenn es mir zu gut geht, gucke ich mir dieses Spiel dann auch an. Ja, genau. Wenn ich Gefahr laufe, wegen irgendwas abzuheben, wegen irgendwelchen Nichtigkeiten, dann gucke ich mir das Nürnberg-Spiel an. Nein, Spaß beiseite. Wie gesagt, das definitiv hatten die einen Plan und haben auch das sehr sauber durchgezogen. Und ich meine, Laien war zweimal gefährlich, auch in der 43. Minute, wo man das Gefühl hatte, hey, da geht was. Da hat dann Groß doch das Ding noch entschärft. Aber da war auch auf jeden Fall was drin, was Zählbareres mitzunehmen als eben kein Tor.
Definitiv, Polaskova macht ja auch fast noch das 1-2. Nürnberg hatte 7 Schüsse in der ersten Hälfte. Ja, Expected Goals Wert 0,29 addiert. Aber dennoch, es gab eben die Chancen. Und ich fand vor allem, was mir wirklich gefallen hat bei Nürnberg war, im Grunde war das Spiel mit dem 0-1 jetzt nicht komplett entschieden, aber du hast schon gesehen, dann wurde es schon schwieriger und Vigo Stotti, die trifft da zum Beispiel nochmal die Latte. Aber du wusstest nie, wann das aggressive Anlaufen einer Meroni zum Beispiel wieder kommt, die das eben toll gemacht hat und dass das Umurke Papai und Polaskova und Laien können, das wussten wir ja auch schon vorher. Aber du wusstest nie, wann kommt es jetzt wieder, wann zwingen sie jetzt vielleicht dann doch die neu formierte Hinterfrauschaft vom FC Bayern in eine Fehlersituation rein. Und das hat mir gut gefallen. Damit haben sie im Grunde gar nicht aufgehört, obwohl sie dann doch deutlich unterlegen waren in manchen Momenten. Also beim 0-2 Padilla Bidas ist einfach schneller als Franziska May. Das ist im Grunde fast das komplette Tor. Es muss trotzdem noch erzielt werden und so weiter und so fort. Aber da kommt May einfach nicht hinterher und weiß jetzt aber nicht, ob ich da jetzt irgendwie großes Problem draus machen würde. So ist es eben einfach in dieser Liga, die Unterschiede. Aber das hat mir gut gefallen. Also der Club hat mir viel, viel besser gefallen als in der letzten Woche.
Und ich finde, dass das Spannende daran ist, dass Nürnberg so viele Verletzte hat, so viele verletzte Spielerinnen, dass die komplette Innenverteidigung fehlt, dass du die Torhüterin verloren hast, dass du keine Laura Miller im Zentrum spielen kannst, dass Marlene Lindner, die immer besser wird in dieser Saison, aber dass die halt einfach von Anfang an als Linksverteidigerin spielt, dass Polaskova im defensiven Mittelfeld aushelfen muss und trotzdem so eine Leistung rauskommt. Das ist, finde ich, das Bemerkenswerte am ersten FC Nürnberg.
Also insbesondere auch Romero war ein guter Rückhalt in dem Spiel. Die hatte einige gute Paraden. Das war beachtlich.
Mhm. Ja, und ich finde da in dem Zusammenhang spannend, wie viele Torhüterinnen Nürnberg eigentlich noch holen möchte. Weil man jetzt mit Lou Romero, dann Abigail Chavez, von der Thomas Ostendorp ganz begeistert ist. Dann hast du Sina Tölze zurückgeholt, gut, um irgendwie auch diesen Torhüterinnenplatz zu bestätigen. Aber jetzt holst du ja mit Rebecca Adamczyk ein großes deutsches Torhüterinnen-Talent, die sicherlich nicht nach Nürnberg kommt, weil sie da die Chance auf die Nummer 1 hat, sondern dass man ihr verspricht, dass sie die Nummer 1 wird. Das wird auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Vor allem sollte es doch nochmal in die zweite Liga gehen, wie das weitergeht. Aber die Chance sehe ich als sehr gering an.
Ich will ja nicht vorgreifen, aber ich bin der Meinung, Adamczyk muss auch die Nummer 1 sein.
Ja.
Also ehrlich gesagt, bei diesem Adamczyk-Transfer, da werden wir definitiv im Freiburg-Segment noch drüber sprechen. Was ist los, lieber SC Freiburg? Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, also ihr habt, finde ich, das jetzt schon ganz wunderbar beschrieben, was man zum ersten FC Nürnberg sagen kann. Auf Seiten vom FC Bayern ist es natürlich interessant, Frank, mal ein paar Spielerinnen zu sehen, die jetzt nicht so viel Spielzeit mitbekommen haben. Also Imade, sie hat auch Chancen vergeben, so ehrlich muss man sein, aber es ist schon...
Aber gutes Spiel gemacht.
Aber schon Wahnsinn, welche Wucht die einfach mit ihrer Technik in jeden Kopfball reinbekommt. Manchmal hat ein bisschen die Präzision gelitten, aber das kann ja auch so ein Formthema gewesen sein. Barbara Dunst, finde ich, hatte so, da blickst du natürlich auch mit so einem weinenden Auge drauf.
Der nächste Herzschmerz. Das ist.
Aber freut sich nicht, dass sie ihr erstes richtig gutes Spiel gemacht hat für den FC Bayern. Ich würde es, finde ich, kann man schon so sagen.
Max, das ist ja fast emotionale Erpressung, mich zu einer Aussage zwingen zu wollen. Nein, also jetzt mal im Ernst. Mir blutet natürlich das Herz, wenn ich Barbara Dunst auf dem Platz im Bayern-Trikot sehe. Das muss es auch und das ist auch in Ordnung so und das darf es auch. Auf der anderen Seite freue ich mich für sie persönlich natürlich unfassbar, dass sie so gut zurückgekommen ist von ihrer Kreuzbandverletzung, dass sie es doch eben wirklich auch zu Spielminuten schafft. Und mal ganz ehrlich, die hat einen guten Job gemacht bei dem Spiel, also mal gar keine Frage. Und das ist ja genau das, was mir das Herz so bluten lässt, weil sie eben im Mittelfeld unheimlich kämpferisch unterwegs ist, weil sie dann eben aber auch den Blick für den Pass hat und durchaus da in der Lage ist, eben das Spiel auch positiv entsprechend zu beeinflussen. Und von daher, ja, natürlich, und natürlich freue ich mich auch für sie, ist gar keine Frage. Aber gerade Imade, auch wie sie das 2:0 dann aufgelegt hat, also da gebe ich dir 100%ig recht, das war eine sehr, sehr ordentliche Leistung von ihr, auf jeden Fall. Mhm.
Und dann, glaube ich, kann man noch kurz erwähnen, ist jetzt keine Neuigkeit, aber Momoko Tanikawa beim Fußballspielen zuzugucken, ist einfach so schön. Schaut euch die Aufdrehbewegung an. Schaut euch an, wie sie quasi schon ihre Folgebewegung vorbereitet, in der Art und Weise, wie sie sich positioniert. Ach, wie ein heißes Butter durch die Messer. Asien-Cup-Meisterin. Ja, sehr schön. Ja, genau. Und also man hat auch gesehen, warum. Also man kann dem FC Bayern auch durchrotiert zugucken. Er hat mit 2:0 gewonnen, Pflichtaufgabe erfüllt, 81:6 Tore, immer noch keine Niederlage in dieser Saison, 13 Punkte Vorsprung auf den VfL Wolfsburg. Was jetzt zählt, ist das Rückspiel gegen Manchester United in der Arena. Schon 20.000 Tickets sind verkauft. Am Mittwoch um 18:45 Uhr geht's los und danach gibt's dann das Heimspiel im DFB-Pokal gegen die SGS Essen. Und dann wollen wir jetzt auch das zweite Team abhandeln, das wir vorhin schon im Intro kurz besprochen haben. Der VfL Wolfsburg gegen Union Berlin. Ja, und wie fasse ich dieses Spiel zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer? Es war ein wilder Ritt und obwohl hier rotiert wurde, vielleicht auch weil rotiert wurde, ging es hin und her. Allerdings das Ganze begann unspektakulär, nämlich erst in der 43. Minute. Wer hätte gedacht, wie dramatisch dieses Spiel enden würde in dieser 43. Minute. Ein Fehler Wolfsburgs führt zum ersten Schuss von Union und zur Führung. Johannes passt auf Bergswand. Die verliert den Ball an Weidauer, von der der Ball zu Erlings prallt und die muss nur noch einschieben. Also sprich, ein Pressing-Tor war das für den ersten FC Union. Allerdings, Janina Minge kann noch vor dem Halbzeitpfiff ausgleichen. In der ersten Minute der Nachspielzeit haut sie eine verteidigte Flanke Volley richtig, richtig schön in den rechten Winkel zum 1:1. Das war so ein bisschen das Amis-Göll für eine zweite Hälfte, die sich gewaschen hatte. Begann mit einem Eigentor von Camilla Küver. In der 62. Minute verspringt ihr gegen das Pressing einen Rückpass auf Johannes und der rollt ins Tor zum 2:1. Und in der 78. Minute kommt es noch doller. Pavolek bringt eine Ecke nach innen, die ins Tor durchrutscht zum 3:1. Johannes verteidigt einen Kopfball, den es da nicht gibt, aber es ist auch wirklich schwierig. Das muss man in der Situation sagen. In der 84. Minute kommt Wolfsburg wieder heran. Huth bringt eine Ecke nach innen und findet Camilla Küver, die sich quasi für ihr Eigentor revanchiert oder rehabilitiert und das 2:3 einköpft. Und dann kommt die 87. Minute und die ist folgenschwer. Nele Bauereisen geht einem langen Ball nach und legt ihn mit dem Kopf an Stina Johannes vorbei. Sie wird dabei von Johannes mit allem, was Johannes hat, umgecheckt, was ein klares Foul ist. Das ist auch eine klare rote Karte, denn es ist die Verhinderung einer klaren Torchance. Bauereisen muss eine ganze Zeit noch behandelt werden. Sie schlägt hart mit dem Kopf auf dem Rasen auf, hat dann allerdings weiter und durchgespielt. Das heißt aber, dass nicht nur Wolfsburg ab jetzt in Unterzahl spielt, sondern weil man auch schon alle Wechseloptionen gezogen hat, muss eine Feldspielerin ins Tor. Und diese Feldspielerin, die heißt Janina Minge, streift sich Torhüterin-Trikot und Handschuhe über und stellt sich ins Tor auch, um den anschließenden Freistoß zu verteidigen, den Jenny Hipp allerdings völlig harmlos am Tor vorbeischießt. Und das ist dann leider tatsächlich auch die Geschichte der Nachspielzeit aus Unionerinnen-Sicht. Denn Union versucht, obwohl es 10 Minuten Nachspielzeit sind, von Beginn an nur Zeit von der Uhr zu nehmen. Und läuft tatsächlich noch in einen Angriff, den Wolfsburg erfolgreich beenden kann. Hut setzt sich nach einem langen Ball auf dem rechten Flügel durch, flankt auf Pujols und die erzielt tatsächlich noch das 3:3. Es gab noch eine Chance in der 98. Minute für Wolfsburg. Es gab noch eine in der 100. Minute dann für Bauereisen. Aber am Ende, Adrian, war es das. Ein 3:3 der wirklich spektakulären Sorte, bei der man aber, glaube ich, schon auch hier mit der Berliner Sicht auf dieses Spiel beginnen muss. Hast du verstanden, wie Union die Schlussphase angegangen ist?
Nee, und ich glaube, das ist ein Kompliment für den VfL Wolfsburg, was die für eine Dynamik entwickelt haben, dass Union so beeindruckt war, dass sie gesagt haben, oh shit, nicht, dass wir hier noch das 3:4 kassieren und das Spiel komplett aus der Hand geben. Weil mit was für einer Dynamik und mit was für einer Wucht da Wolfsburg gekommen ist, immer wieder angetrieben von Hut. Und ich fand auch, dass dieser Platzverweis, dass dann Minge gesagt hat, ich gehe sofort ins Tor, dass das auch nochmal so einen Ruck der Mannschaft gegeben hat, dass da einer gezeigt hat, ey, ich bin hier übrigens die Führungsspielerin, ich habe die Kapitänsbinde, natürlich gehe ich jetzt hier ins Tor, ich habe keine Angst vorm Ball, gar keine Diskussion, lass uns das voranbringen. Ich habe auch mich gefragt, warum schießt man nicht einfach, warum versucht man nicht, Minge mehr unter Druck zu setzen? Weil als die da im Tor stand, habe ich mir schon gedacht, ach krass, so können Torhüterinnen in dem Moment ja auch ausschauen, weil Stina Johannes ist ja eine ganz andere Figur. Und Janina Minge wirkte einfach viel zu klein für dieses Tor, obwohl die ja auch keine kleine oder schwächliche Spielerin ist, sondern das ist eine ganz normale Bundesligaspielerin. Aber ich finde, wenn man den Vergleich dann nochmal sieht, dann erkennt man, was für ein Unterschied das ist. Union hat mir über weite Strecken in dieser Partie wirklich gut gefallen, aber hinten heraus hatten sie vielleicht auch ein bisschen Angst vor der eigenen Courage.
Ja, und so ganz ist es aber nicht zu erklären, weil auch Union hat ja nichts mehr zu verlieren. Also ist jetzt nicht so, wenn das jetzt ein Team wäre, wo es auf jeden Punkt ankommt, ja, okay, gut, dann verstehe ich das. Aber Union kann volle Kapelle nach vorne schicken. Haben sie ja auch gemacht, hat es ja auch gemacht. Das hohe Pressing hat mir gut gefallen. Ich fand auch die defensive Struktur, das war meistens 4-4-2, manchmal so 4-2-3-1, ist jetzt ehrlicherweise nicht so der Riesenunterschied. Aber im Grunde halten sie ja Wolfsburg defensiv komplett aus dem Spiel. Ja, auch ein durchrotiertes Wolfsburg gehört natürlich noch mit dazu. Und dann muss das doch mit dem 3:1. Klar, Wolfsburg wechselt dann auch nochmal, aber ja, das fand ich wirklich schade, weil ansonsten wäre ich so weit gewesen zu sagen, ach, Union hat jetzt wirklich nochmal den nächsten Entwicklungsschritt gemacht. Die Rückrunde ist ja weiter eine sehr erfolgreiche, das muss man ja definitiv sagen für die Unionerinnen. Aber am Ende gehe ich dann doch raus und sage, ja, war unterhaltsam, war auch schön anzusehen, also keine Beschwerden jetzt meinerseits darüber, aber ein bisschen ernüchternd eben auch aus Unionerinnen-Sicht.
Ja, ging mir genauso. Also weil ich eben hinten heraus schon überrascht davon war, dass eine Mannschaft, die in Unterzahl und ohne Torhüterin spielt, de facto eine Mannschaft, die in Überzahl spielt und die ja auch gute Konterspielerinnen hat, so hinten einschnüren kann. Also Union hat eigentlich habe ich damit gerechnet, dass gleich Wolfsburg die Partie noch dreht.
Ja,
oder also für
ja,
mich
so
war,
fühlt es
war
sich
gefühlt
an.
Ja. als Es fühlte sich für mich so an, als wäre es gar keine Diskussion, dass es auf jeden Fall in der Nachspielzeit den Ausgleich gibt. Ja. Und den gab es ja dann auch. Und das war keine Überraschung, und so wie Union da hinten herausgespielt hat, das wird nachhängen. Alles davor allerdings fand ich von der Art und Weise, wie sie angepresst haben, wie sie die Gegner unter Druck gesetzt haben, wie sie auch ihre Qualität, die sie ja im Kader haben, auf den Platz gebracht haben, das fand ich schon erfreulich, also endlich so, wie man Union über weite Strecken der Saison ja erwartet hat.
Ja, stimmt, das ist auf jeden Fall der Fall. Und auf anderen Seite muss man für den VfL Wolfsburg sagen, also natürlich ist es beeindruckend, in Unterzahl so nochmal zurückzukommen. Es war auch ein tolles Spiel, also spätestens ab dem Moment, wo Janina Minge dann ins Tor läuft und auch die Fans skandieren, und es waren ja auch viele Unionerinnen und Unioner da, also auch tolle Stimmung im Stadion, und auch das sind manchmal so Spiele, wo man merkt, wir wohnen etwas Besonderem bei, und eine Feldspielerin im Tor, das ist eben was Besonderes, und die einen wünschen sich dann unbedingt, dass jeder Schuss aufs Tor geht, und die anderen wünschen sich eigentlich auch, dass die eine Monsterparade rausholt, musste sie jetzt gar nicht. Also es war was Besonderes, aber ich finde schon auch, dass man zumindest kurz erwähnen muss, dass sich da eine Spielerin, die nicht rausrotiert wurde, nämlich Stina Johannes, schon in zwei, drei Situationen nicht so gut angestellt hat. Also sowohl im Pressing macht sie einige Fehler und ist ein bisschen überfordert mit der Geschwindigkeit, mit der da die Unionerinnen kommen. Ja, und bei diesem langen Ball auf Bauereisen, die ist natürlich schnell, aber sie kommt letztlich doch, also widersprich mir, wenn du es anders siehst, aber sie kommt doch zu zögerlich raus.
Ja, fand ich auch. Also ich erinnere mich noch, dass ich, weil ich glaube, es war ein Umschnitt von der Zeitlupe vorher rüber zu dieser Szene und ich mir gedacht habe, hey, was ist denn jetzt hier los? Ja. Wo steht denn gerade Stina Johannes? Und das war halt genau diese Szene, die du dann angesprochen hast. So fast auch das, was Wolfsburg über die weite Strecken dieser Partie halt eben auch ausgestrahlt hat, dass das hier ein Sandwich-Spiel ist. Dass das genau die Partie zwischen Lyon und am Ende einer sehr anstrengenden Zeit ist. Dieses, ich will mich nicht im Heimspiel gegen Union Berlin, wo es eigentlich um nichts mehr geht, so verletzen, dass ich nicht mit dabei sein kann im vielleicht wichtigen Spiel gegen Lyon oder im Pokal-Halbfinale gegen Jena, wo ich dann vielleicht auch nochmal für den Titel einen entscheidenden Schritt machen kann. Also das hat mir da schon in vielen Situationen gefühlt, auch bei Camilla Küver, als sie eingewechselt wurde, die hatte ja zwei, drei richtig wackelige Situationen und das Eigentor war dann auch folgerichtig und dass dann erst mit diesem Platzverweis so diese Dynamik aufkam und diese Wucht entwickelt wurde, das ist, wie gesagt, das Gute für Wolfsburg, aber genauso wie wir, also eigentlich ist dieser Platzverweis dann das, wo wir in der Mitte falten und dann auf der einen Seite sehen, was Union gut gemacht hat und Wolfsburg schlecht gemacht hat und dann war es genau umgekehrt.
Ja, guter
Wobei
Punkt.
Wobei ich auch finde, dass im Rückpass von Küver auch nicht gut positioniert war, ehrlich gesagt. Also natürlich ist das ein gravierender Fehler, aufs Tor den Rückpass zu spielen, auch aus dieser Distanz aus dem Mittelfeld. Klar darf man da als Torfrau davon überrascht sein, aber irgendwie fand ich das von der Orientierung auch ein bisschen strange, dass der einfach so lang an ihr, über diesen langen Weg auch, weil das war ja praktisch fast von der Mittellinie, oder mindestens mal am Mittelkreis, diese Länge, die der Ball unterwegs war, dass sie da auch da wieder ein bisschen komisch gestanden hat. Wobei ich jetzt natürlich sagen muss, bei den entscheidenden Toren und der roten Karte will auch die Saison 22, 23 ihre Aufstellung in Frankfurt wieder zurück. Johannes, Küver, Pavolek. Also von daher auch da wieder sehr viel Nostalgie in meinem Herzen. Aber muss man tatsächlich sagen, also Camilla Küver, klar, dass die bei einem Standard dann das wieder rausholen kann mit ihrer Länge, die sie hat, weil das sieht ja teilweise wirklich absurd aus, wenn die bei ihren Mitspielerinnen steht und da die komplett übertauert irgendwie. Aber das war schon eine ganz wackelige Kiste, da gebe ich dir vollkommen recht.
Und dann auf der anderen Seite hatten wir, Adrian, hier ja nicht nur irgendwie alte Eintracht Frankfurt-Nostalgie, sondern wir haben ja auch hier einige Spielerinnen gesehen, die wir sonst noch nicht so oft gesehen haben beim VfL Wolfsburg. Also Kerim Lindland unter anderem in der Sturmspitze oder aber auch, gut, Cora Zekai haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, so ehrlich muss man sein. Aber wie haben dir denn diese Spielerinnen gefallen?
Also Kerim Lindland hatte ehrlich gesagt keine Aktion, deswegen fällt es mir schwer, da irgendeine Wertung daraus zu ziehen. Die hat zum ersten Mal von Anfang an gespielt, die war bemüht, aber sie hatte eigentlich keine richtige Reaktion, ist dann halt auch ein bisschen unglücklich. Pujols hat viel versucht, man sieht ihre gute Technik, aber auch hier so ein bisschen wie Cora Zekai, ich möchte sie nochmal thematisieren, weil es für mich wirklich erschreckend ist. Ich habe sie jetzt das erste Mal in diesem Jahr kommentiert. Und wenn ich das vergleiche mit der Cora Zekai, die wir in Freiburg gesehen haben, dann ist es ja wirklich, dann sind das zwei unterschiedliche Spielerinnen, weil da ja viele Situationen waren, in denen Cora Zekai in Freiburg einfach vorbeigegangen ist an den Gegenspielerinnen und hier zögert und nochmal einen zweiten Schritt macht. Ansonsten war es ja Levels, die halt so ihr klassisches Levels-Spiel macht, mit viel Dynamik, mit viel Emotionalität, auch mit so einer Galligkeit, die ich sehr schätze in der Frauenbundesliga. Und Bergswand hat ja auch auf hinten einen Fehler gemacht beim Gegentor, aber dann auch vorne die eine oder andere gefährliche Situation, glaube ich, gehabt nach einem Standard. Und bei ihr, also so die Bundesliga-Verteidigerin ist mir aufgefallen. Ich stand jetzt, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal in Folge in der Startelf, aber halt immer nur gegen Mannschaften, die deutlich schlechter sind als der VfL Wolfsburg und in der Champions League dann nicht von Anfang an gespielt. Und abseits davon finde ich Bergswand für eine norwegische Defensivspielerin einfach einen fantastischen Namen.
Ja, Ja gut, als Alpinistin wäre es noch ein bisschen passender, aber du hast natürlich völlig... Ja,
eigentlich müsste sie Fjordswand heißen.
Ja. Da hat sie aber vielleicht beim Alpinismus nicht so die Sichtbarkeit, mein lieber Max. Also insofern ist sie da dann schon da ganz gut aufgehoben. Aber gerade die zwei Personal, die du jetzt gerade gesagt hast, die gehe ich absolut mit. Ich find's schon fast schade, was mit Cora Zickerl passiert gerade. Also das ist unfassbar. Du musst in der Scorerliste so weit scrollen, bis dieser Name überhaupt auftaucht. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt drin ist. Ich habe dann irgendwann jetzt aufgehört. Ja, Max ist schon am Gucken. Sehr schön. Du hast das bestimmt viel griffiger als ich.
Ich habe 4 Tore und 3 Assists. Also überraschend viel für das, was man von ihr sieht.
Ja, aber erschreckend wenig für das, was man eigentlich als Erwartungshaltung mitgebracht hat. Jetzt will man sie nicht überfrachten damit, aber mal ganz ehrlich, die haben die ja nicht geholt für 3 Assists, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Die haben die als Scorerin oben geholt, dass sie einen zweiten Anzug haben, damit sie gerade durch die Dreifachbelastung besser durchkommen, dass wenn sie eben mal so ein, wie du so schön gesagt hast, Sandwich-Spiel haben, sie dann eben trotzdem vorne keine Qualität einbüßen. Aber das muss man halt festhalten, das tut's. Das ist halt einfach so. Also sie liefert auf jeden Fall diese Saison noch nicht ab. Was mir bei Levels, bei aller Galligkeit, die offensichtlich gemocht wird, aufgefallen ist, ich fand die Schiedsrichterin ein bisschen lax in der Beurteilung der ein oder anderen Zweikampfszene, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es war nicht nur dieses Spiel, es war auch noch bei dem ein oder anderen Spiel, wo ich das Gefühl hatte, also... Sie weiß schon, dass sie unterbrechen darf, wenn es zu körperlich wird, ja. Also da waren 2 oder 3 Spiele dabei, wo ich gedacht habe, oh, die haben irgendwie die Karten schon in die Tasche genagelt heute. Also da muss schon einiges passieren offensichtlich, dass da was kommt. Das fand ich in dem Fall jetzt tatsächlich auch so.
Ja, Levels hatte, glaube ich, nach 14 Minuten schon 2,5 Fouls. Ja. Also bei dem einen hat sie Glück, dass es dann nicht gepfiffen wurde. Aber bei den anderen 2, da hat sie auch mal drüber gehalten, da habe ich mir auch schon gedacht, okay, sie ist sehr nah dran an der gelben Karte. Und
in der 27. hatte sie eine doppelte Szene, wo sie praktisch 2-mal hintereinander sehr körperlich reingegangen ist, wo ich spätestens da gedacht habe und mir auch aufgeschrieben habe, wieso gab es da jetzt nicht endlich mal gelb?
Ja.
Ja, gut.
Und letzter Punkt zu Zickerl. Ich finde, als Endemann reingekommen ist, hat man mal gesehen, was für eine Dynamik eigentlich so Offensivspielerinnen haben könnten.
Die ist halt auch unfassbar gut drauf.
Ja, die ist wirklich, also die hat mich begeistert. Und ich fand entsprechend, als dann Zickerl auch ausgewechselt wurde in der 80. Minute, als es ja 1-3, glaube ich, noch stand, da stand es ja, glaube ich, noch 1-3. Und da braucht man ja eigentlich gerade die Offensivspielerinnen. Und ich erinnere mich da immer gerne an das Zitat von, ich glaube, es war Zlatan Ibrahimovic, der dann gesagt hat, hier steht 0-1 aus der Sicht seines Teams und der Trainer nimmt ihn raus. Oder war es Balotelli oder so? Auf jeden Fall irgend so einer, der Bock hat auf Verantwortung. Und dann nimmt ihn der Trainer raus. Und er denkt sich so, ich bin der Starspieler, den du haben möchtest. Und du nimmst mich in der Situation, in der du mich eigentlich am meisten brauchst, jetzt raus. Und als Zickerl rausgegangen ist, hast du auch richtig gemerkt, dass sie wieder gemerkt hat, das war hart. Und sie hat dann so ausgeatmet und all diese Enttäuschung über ihre eigene Leistung war ablesbar von ihrem Gesicht.
Ja, es ist, ich meine, der VfL Wolfsburg gerade in diesem Spiel, da kommt halt einfach wahnsinnig viel über Wucht und Dynamik und das ist ja halt das, was Zickerl nur dann aufnehmen kann, wenn sie an ihrer Gegenspielerin vorbei ist. Dann kommt sie in eine Dynamik rein, aber sonst ist sie so eine, die immer, die versucht mit dem Gleichgewicht der Gegenspielerin zu spielen. Das heißt, sie ist eher eine, die antäuscht. Dann verlagert die Gegenspielerin das Gewicht auf eins ihrer beiden Beine und dann geht Zickerl an der anderen Seite vorbei. Aber gut, das ist ist wirklich so, wie ihr es beschrieben habt, schon ein bisschen auch traurig mit anzusehen. Sind wir mal gespannt, wie jetzt dann das Rückspiel wird. Am Donnerstagabend um 21 Uhr wird Wolfsburg in Lyon antreten. Danach geht's dann nach Jena zum DFB-Pokal, wie vorhin auch schon bei Jena angesprochen. Der erste FC Union wiederum, der jetzt bei 27 Punkten auf Rang 9 bleibt, wird zu Hause gegen den FC Bayern spielen. Damit bleiben uns noch 2 Partien, über die wir sprechen wollen. Und eine davon, die hatte Franks Herzenverein zu bestreiten. Und zwar die Eintracht aus Frankfurt beim 1. FC Köln. Und ich habe mir wirklich schon gedacht, Frank, oje, oje, jetzt hat er wieder, jetzt ist er wieder niedergeschlagen und traurig und wir müssen wieder ein negativ behaftetes SGE-Segment aufzeichnen. Nach 40 Sekunden gibt's die erste Ecke für den 1. FC Köln. Die bringt Laura Vogt nach innen und sie findet wen? Marina Hegering. Und die trifft zum 1:0. Hegering hält da den Kopf am ersten Pfosten hin, ist dann ehrlicherweise auch kaum zu verteidigen. Und dementsprechend war das eine ganz schöne Aufgabe für die Eintracht Frankfurt Frauen, auch weil erstmal Köln auf dem Gaspedal bleibt und die Frauen wiederum von Eintracht Frankfurt ihre Chancen dann nicht nutzen. Also Fuchs zum Beispiel begeht einen großen Fehler in der 5. Minute schon. Sie verliert den Ball gegen Anjomi. Der kommt zu Chiba und Chiba überlupft Fuchs, aber hat halt viel zu wenig Saft auf ihrem Abschluss und deswegen kann der noch vor der Linie geklärt werden. Der langen Vorrede kurzer Sinn allerdings in der 2. Hälfte, da dreht dann Eintracht Frankfurt diese Partie. In der 58. Minute macht Freigang das 1:1 nach Vorlage von Anjomi. Vorher haben beide schon auf dem linken Flügel zusammengespielt. Über eine Verlagerung kommt dann der Ball auf den rechten Flügel und sowohl Anjomi als auch Freigang machen beide diesen Weg von außen nach innen. Ist auch gar nicht immer so einfach zu verteidigen. Sieht man in dieser Situation. Freigang setzt sich nach hinten ab, als Anjomi sich dann schon dreht und die legt dann auf Freigang ab und die trifft mit einem wirklich schönen Schuss. Also auch ein sehr schönes Spielverständnis. Guck wirklich mal auf die Absetzbewegung von Freigang, als Anjomi den Ball bekommt. Sie weiß genau, was jetzt kommen wird und Anjomi weiß auch schon ungefähr, wo Laura Freigang wahrscheinlich sein wird. Und nur 5 Minuten später gibt es dann das 2:1. Das fällt ein bisschen unspektakulärer. So ähnlich muss man sein. Bei einem langen Ball haut Bohnen über denselbigen. Chiba kommt hinter ihr an den Ball und trifft zum 2:1. Ja, Frank, und das im Grunde war es schon. Also es ist auch dann danach mehr oder weniger ein totes Spiel in Anführungszeichen. So richtig viel passiert nicht mehr. Und die Eintracht holt einen ganz wichtigen Dreier. Du hast schon Luft geholt. Was wolltest du sagen?
Ich hole ganz oft Luft, also mehrmals täglich. Ich habe ja dann doch zumindest das Glück, dass ich, und das Gute ist ja, man weiß es ja nicht vorher, wie unter welcher emotionalen Belastung ich hier sitzen darf. Also ich versuche es ja dann trotzdem immer ein bisschen neutral zu analysieren. Ich muss jetzt aber zugeben, auch wenn ich mir jetzt nochmal den Chatverlauf angeguckt habe, den ich am Wochenende so hatte zu diesem Spiel, der war von einer gewissen Frustration geprägt in der ersten Halbzeit, weil, also erstens mal war das Tor irgendwie gefühlt mit Ansage. Das fand ich ein bisschen seltsam, dass man so gedacht hat, ah ja, jetzt fällt bestimmt ein Tor und dann fällt das Tor auch und man regt sich kaum noch darüber auf, weil das teilweise eben so ein Muster ist, was man über die ganze Saison so erlebt. Jetzt will ich aber nicht heulen. Ich meine, wir stehen immer noch auf Platz 3. Also das muss man schlicht ja auch nochmal festhalten. Also alles schlecht kann es ja nicht sein. Nichtsdestotrotz habe ich so ein paar Attribute mir aufgeschrieben für die erste Halbzeit, wo ich gedacht habe, ey, das muss ich jetzt aber deutlich verbessern. Und ich war dann auch heilfroh zugegebenermaßen, dass es in der 2. Halbzeit auch so war. Aber fehlende Entschlossenheit. Werden da jetzt wirklich noch Spielerinnen für Mittwoch geschont, nachdem man so deutlich gegen Hecken das Hinspiel verloren hat letzte Woche? Wo ich jetzt zugeben muss, bei aller Euphorie für diesen Verein, ich male mir nicht aus, dass wir dann dort tatsächlich noch das so dramatisch rumreißen. Also ich würde es natürlich nehmen, ja, das will ich gar nicht gesagt haben, aber ich halte es halt nicht für sehr wahrscheinlich, nüchtern betrachtet. Aber teilweise hatte ich das Gefühl, da fehlt irgendwie die Reife. Wir sind, und das ist auch nicht das erste Mal diese Saison gewesen, durch Pressing viel zu sehr zu beeindrucken. Also wir schaffen es eben nicht, dass wenn wir stark angepresst werden, irgendwie die Ruhe zu bewahren und irgendwie das sauber rauszuspielen und einfach zu denken, hey, das kriegen wir schon gelöst. Da habe ich manchmal das Gefühl, das ist alles viel zu, das ist wie Bolzen. Ja, das war auch so ein Begriff, den ich auf der Zunge hatte. Das fühlt sich an so wie ein bisschen wie auf Bolzplatz, wo ich mir sage, ey, wir haben so viele Nationalmannschaftsspielerinnen, wenn ich mir Lisa Sens angucke, die in meinen Augen viel zu defensiv aufgestellt war dieses Mal und viel zu defensiv orientiert war, die viel mehr offensive Impulse bringen kann, die in der ersten Halbzeit gar nicht aufgefallen ist, ehrlich gesagt. Das fand ich, also die erste Halbzeit da wirklich sehr, sehr ernüchternd, weiß auch offen gesprochen nicht, woran es liegt, weil eben dann in der 2. Halbzeit ja ein komplett anderes Gesicht zu sehen war, wo ich mir halt einfach wünschen würde, dann macht es doch bitte mal 90 Minuten am Stück und macht das nicht immer so geschichtet. Ich fand das Tor von Laura natürlich so ein absoluter Traum. Also dieser Schlenzer ins lange Eck, der war absolut großartig. Und die Eintracht war dann souveräner und Schieber habe ich das Tor sehr gegönnt, weil sie einfach auch in der Startelf war und eben auch ja aus dem Asienpokal mit sehr viel Euphorie zurückgekommen ist. Deswegen habe ich ihr das also schon alleine mehrfach gegönnt, weil ich finde, dass es eine gewisse Unterschiedsspielerin, die wir da vorne haben, die immer sehr engagiert ist, die dann jetzt auch angefangen hat, in dieser ersten Halbzeit versucht hat, sich die Bälle im Mittelfeld zu holen. Natürlich setzt sie sich dann einfach nicht durch eine massive Kölner Abwehr. Und ich meine, Britta Karlsson sagt ja, ihr Bestreben ist es, und das hat man in der ersten Halbzeit insbesondere auch nach dem Tor sehr gut gesehen, dass keiner mit einem guten Gefühl in ein Spiel gegen Köln geht. Das hat sie ja im Interview gesagt, dass sie meinte, sie möchte, dass jeder denkt, oh weia, jetzt kommt Köln, weil sie eine unangenehme Spielweise hatten. Und ja, die hatten sie in der ersten Halbzeit, da hatten wir überhaupt keinen Plan dazu. Und in der zweiten Halbzeit war es eben ein bisschen besser, da war Köln nicht mehr ganz so im Zugriff. Wir haben ein bisschen mehr Platz gehabt. Die waren einfach einen Schritt später und dadurch passierte das. Und ich fand also diesen Lupfer von Chiba ganz am Anfang, der dann vor der Torlinie noch fast verhungert wäre bald. Das fand ich für die erste Halbzeit sehr bezeichnend, auch wenn es früh passiert ist, dass da einfach auch die Wucht gefehlt hat und einfach die Kraft gefehlt hat irgendwie. Aber lass mich bitte mit einem positiven abschließen. Amanda Ihlestad ist wieder auf dem Platz. Das freut mich natürlich insbesondere nach der Verletzungspause, weil das ist definitiv jemand, die auf dem Platz auch nochmal einen Unterschied macht. Mhm. Lange Rede. Ich hoffe, es war ein bisschen Sinn dabei.
Ja, eine Rückfrage habe ich. Du hast gesagt, Elisa Sens war dir zu defensiv aufgestellt. Du meinst wahrscheinlich Iwey, weil Sens kam ja erst ganz spät erst rein für Chiba.
Das, ja, jetzt nicht auf dieses Spiel bezogen, wobei auch in der zweiten Halbzeit sie trotzdem jetzt nicht so viele Impulse gesetzt hat. Ja, Iwey war dieses Mal mit drin, gebe ich dir recht. Aber nach der Einwechslung war Sens, das war jetzt eher retrospektiv auch auf andere Spiele, zum Beispiel am Mittwoch bezogen.
Ja, ich meine, auch hier muss man ja sagen, also auch Eintracht Frankfurt rotiert auf fünf Positionen. Und du hast zum Beispiel an die Lara Archigötz gesehen, die braucht, glaube ich, noch Zeit. Also Passquote von 54%, keine Chance herausgespielt, zwei von sechs Zweikämpfen nur gewonnen. Braucht ein bisschen, allerdings hast du auch an manch anderer Spielerin gesehen, Chiba hast du schon genannt, auch Lisanne Gräve hat definitiv so ihre Momente gehabt. Jella Veit im Guten wie im Schlechten, also ich glaube in der 23. Minute, wie sie da gegen Pauline Bremer verteidigt, würde ich nicht empfehlen zur Nachahmung für zukünftige Innenverteidigerinnen, aber ansonsten eigentlich relativ stabil, also das gehört eben schon mit dazu. Zu dem Befund, dass eben Eintracht Frankfurt mal wieder sehr, sehr lange auch gebraucht hat, um Chancen zu haben. Also erste Schuss in der 35. Minute war das, glaube ich. Allerdings auch muss man sagen, es hätte da schon einen Strafstoß gegeben haben können, vielleicht sogar müssen. Stolze an Freigang, 32. Minute, gehört zu dieser Partie mit dazu. Und dann ist es eben, ja, ich weiß es irgendwie auch nicht. Also für Eintracht Frankfurt geht es ja auch noch um was. Es geht um Rang 3. Jetzt hat es ja geklappt. Vier Punkte Vorsprung hat man vor Hoffenheim. Irgendwie kann ich dieses Spiel in Köln nicht von dem Heckenheim-Spiel, das eben mit 0-3 so deutlich verloren ging, trennen. Wie geht's dir denn damit? War das gegen Hecken? Also alle, die sich so ein bisschen auskennen mit dem schwedischen Fußball, die waren jetzt nicht so komplett überrascht, dass Hecken da zumindest eine Chance hat. Die haben eine absolute Ausnahmestürmerin und nicht nur vorne im Sturm sind sie gefährlich. Aber warst du dennoch überrascht von der Art und Weise, wie dieses Spiel verloren ging und dass es dann ausgerechnet 0-3 werden musste, was ja wirklich auch schwer aufzuholen ist?
Also es war natürlich sehr ernüchternd, weil ich meine, Frankfurt und Europapokal-Euphorie ist natürlich ein sehr gutes Match, eigentlich immer. Und man muss sich halt jetzt auch mal schon vor Augen halten, dass das das erste Mal ist, dass dieser Wettbewerb ausgespielt wird und es schon auch was Besonderes ist, vielleicht als Erster auf diesem Pokal draufzustehen. Und das ist für mich mental und auch emotional was, wo ich mir sage, Mensch, total angezündet. Und das habe ich aber in der Mannschaft nicht 100% erkennen können. Und ich fand's schon, also krass, dass wir alle Offensivspielerinnen, die wir überhaupt hatten, in der Startelf stehen hatten. Ich fragte mich dann halt irgendwie, wo sollen denn bitte die Impulse herkommen aus der Spielentwicklung heraus? Und natürlich dann die Unterschiedsspielerin bei Hecken jedes Mal alleine zu lassen, ihr viel zu viel Raum zu lassen und das nicht doch irgendwie während des Spiels zu erkennen und irgendwie abzustellen durch eine taktische Umstellung, das fand ich schon sehr ernüchternd am Mittwoch. Das muss man mal ganz klar sagen. Wenn du mir erlaubst, noch mit zu Jelle Veit was zu sagen, ich gönne ihr natürlich sehr, dass sie jetzt diese Nationalmannschaftsnominierung hat, dass sie auch direkt zum Zug gekommen ist in der Nationalmannschaft. Ich finde, sie hat halt eine sehr körperliche Art zu verteidigen. Sie hat jetzt nicht, also vermittelt nicht den Eindruck, dass sie das alles sehr spielerisch lösen kann. Sie geht immer sehr robust mit rein, hat ja auch die Ecke mit verursacht, die am Ende dann zu diesem frühen Rückstand geführt hat. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, meines Erachtens. Also wenn wir darüber reden, wer noch ein bisschen Zeit braucht, ich glaube, sie gehört da definitiv dazu. Also sie braucht auch noch ein bisschen Entwicklung auf der spielerischen Seite, meines Erachtens. Ich glaube, von der Einstellung her und wie gesagt, von der Robustheit her passt das alles. Aber sie verschuldet schon auch sehr viele Ecken. Und wenn wir mal ehrlich sind, das führt fast statistisch zwingend dazu, dass du mehr in Gefahr kommst, einfach aus so einem ruhenden Ball. Und das macht mich dann schon auch sehr, sehr regelmäßig nervös an dieser Stelle. Und weil du gesagt hast, rotieren, ich fand jetzt, wenn wir mal die drei Mannschaften angucken, die am meisten rotiert haben aufgrund des internationalen Geschäfts, jetzt Bayern nochmal ausgenommen, ja, aber auch Wolfsburg und wir, ich fand, bei uns war es am eklatantesten, dass die Abstimmung nicht gepasst hat durch die Rotation, weil ich teilweise das Gefühl hatte, und das war auch einer meiner Punkte in der ersten Halbzeit, dass die gar nicht wissen, wer wo genau ist. Da fehlte irgendwie das Verständnis dafür, wo die Mitspielerin eigentlich sein müsste in diesem Moment, wenn ich einen bestimmten Ball oder Pass spiele und da ist einfach keiner. Und das, ja, das sagen, ist mir mehrfach in der ersten Halbzeit aufgefallen.
Die waren immer alle auf demselben Flügel. Also Eintracht Frankfurt ist wirklich Meister darin, sich auf einem Flügel festzuspielen und dann nicht die Verlagerung auf den anderen Flügel zu schaffen, sondern du weißt dann, ne, da bleiben sie dann auch. Großes Gegenbeispiel allerdings, muss man sagen, das 1:1. Also da haben sie es nämlich endlich mal hinbekommen zu verlagern. Aber ja, das fand ich auch sehr auffällig. Auf der anderen Seite hat ja auch noch der erste FC Köln mitgespielt. Der perfekt startet in diese Partie und ja auch wirklich über lange Zeit auch sehr, sehr gut verteidigt. Also wir haben ja die Probleme von Eintracht Frankfurt jetzt immer wieder miterzählt. Ja. In der zweiten Hälfte dann allerdings kein einziger Schuss vom ersten FC Köln. Mhm. Insgesamt hatten sie 13 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum und ich habe diese Statistik jetzt ja immer mal wieder zitiert und immer bei Abstiegskandidaten. Also das ist die Range, in der sich der FC da bewegt hat. Laura Feiersinger, die muss ich natürlich hier nennen, Frank, die hat nur 7 Pässe ins Angriffsdrittel gespielt. Also was zur Hölle war denn bitte mit dem FC los, der ja auch nichts mehr zu verlieren hat?
Die fokussieren sich schon sehr stark erstmal aufs Verteidigen, ja, auf einem hohen Niveau. Also ich will das jetzt nicht mit Jena vergleichen, wo ich ja einen ähnlichen Take hatte, weil die haben halt auch nur das Verteidigen im Wesentlichen. Der FC hat ja schon Spielerinnen auf dem Platz, die dann auch offensiv was gestalten können, das ist überhaupt keine Frage. Jetzt muss man aber auch klar sagen, dass Frankfurt in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, eben auch besser aufgeteilt war, dass eben Köln nicht den einen halben Schritt schneller gewesen ist, was im Übrigen bei uns beim Heimspiel auch ganz genauso gewesen ist gegen den FC Köln. Die haben auch sehr giftig, sehr reingestellt, immer ein Schrittchen schneller, sehr gut antizipiert, wie Pässe hingehen sollen, sind immer dazwischen gegangen. Das ist, glaube ich, schon eine Stärke, die Britta Karlsson ihnen da eingeimpft hat. Aber tatsächlich in der zweiten Halbzeit ist auch bei mir ganz klar in den Notizen Köln nicht mehr so griffig und die SGE war deutlich engagierter und war deutlich besser dabei und da stimmte die Abstimmung auf jeden Fall mehr. Und das war schon positiv, auch wenn ich nicht 100% verstanden habe, dass wir wirklich erst wieder in den 70. Minuten anfangen zu wechseln, aber das ist ein Thema, das haben wir schon ganz oft.
Bitte, da Nico Anautis wird sich auch nicht mehr verändern. Also das müssen wir auch müssen
das
wir
glaube ich ehrlich gesagt
thematisieren. Aber Jessen und Bremer, muss man sagen, wenn die abgemeldet sind, so wie in diesem Spiel, dann kommt eben auch das bei heraus, was wir gesehen haben. Ist eben ein 1:2 für den FC. Rang 8 in der Tabelle. Es geht jetzt dann zur TSG aus Hoffenheim. Und Eintracht Frankfurt wiederum wird am Donnerstag um 18.30 Uhr bei Hecken versuchen, irgendwie dieses 0:3 noch zu drehen. Es wird eine große Herausforderung. Ja, wir schauen es uns an, wenn es denn nicht wieder hinter einer Paywall übertragen wird. Ein bisschen enttäuschend, dass man das Hinspiel da nicht vollständig sehen konnte. Aber das ist das nächste Thema, Frank. Ich will nicht, dass du dich heute aufregst. Das muss nicht sein.
Du hast das Gefühl, dass das noch passieren müsste? dass ich mich aufrege. Nein, also ich will es auch nicht so negativ darstellen, das ist gar keine Frage. Ich gönne mir aber natürlich das Privileg, meinen Verein da intensiv zu kritisieren, ehrlich gesagt, weil mir das in der ersten Halbzeit schon wirklich richtig auf den Tau gegangen ist, wie sie da gespielt haben. Insgesamt glaube ich, aufgrund auch der zweiten Halbzeit und aufgrund der individuellen Qualität, die sich dann eben auch durchgesetzt hat, insbesondere beim Ausgleichstor, geht es 2-1 dann irgendwie schon in Ordnung, gerade auch, weil du ja sagst, die haben in der zweiten Halbzeit ja das Offensivspiel komplett eingestellt.
Definitiv. Also, das ist dieses Spiel zwischen Köln und Eintracht Frankfurt gewesen. Wie gesagt, Hecken jetzt der nächste Gegner der Eintracht. Und damit bleibt uns noch eine Partie, über die wir sprechen wollen. Und auch hier sprechen wir über ein 2-1. Und auch hier ist es ein Auswärtssieg. Ist insofern überraschend, weil SC Freiburg ja bisher als sehr heimstarkes Team bekannt war in der Liga. Aber dann sollte man nicht so in ein Spiel starten, wie es hier der Fall war. In der 6. Minute gibt es eine Ecke von rechts von Steiner, die landet bei Doma und die erzielt per Kopf das 1-0. Sophie Nachtigall kommt da einfach nicht ran, weil auch der erste Treffer für die DSG von Doma. In der 10. Minute, also nur 4 Minuten später, führt ein Fehler von Mai Schneider zum 0-2. Sie hat den Ball von Rebecca Adamczyk bekommen und spitzelt ihn einfach zu kurz zurück. Grimm kann dazwischen spritzen und eben das 2-0 erzielen. Und direkt danach muss eigentlich Jill Jansens schon in der 13. Minute das 3-0 machen. Das ist so ein weiteres Thema, dass Jill Jansens auf der einen Seite des Feldes Chancen vergeben hat und auf der anderen Seite des Feldes hat sie in der 15. Minute, also wahrlich auch nicht spät im Spiel, das 1-2 ermöglicht. Aus Sicht vom SC Freiburg, denn sie spielt einen Fehlpass nach innen, den Nachtigall in den Lauf bekommt, sie zieht ab, Laura Dick pariert, aber Lisa Kolb kann den Abpraller aufnehmen, ihn sich noch vorlegen und gerade noch auch noch einschieben zum 1-2. Und das weitere Spiel, Adrian, ist dann davon geprägt, dass der SC Freiburg die Chancen herausspielt, diese Chancen aber auch auf die interessantesten Arten und Weisen vergibt und deswegen bleibt es tatsächlich bei diesem 1-2, das eben in der 15. Minute schon feststand. Ist das für dich der gerechte Ausgang dieses Spiels?
Nee, eher nicht. Ich hatte das Gefühl, dass Freiburg den Punkt schon verdient gehabt hätte und ich mich gefragt habe, warum Hoffenheim eigentlich nicht mehr Kontrolle in dieses Spiel bekommt. Ich finde erstmal, dass Eva Maria, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie Wirschinger. Man sie genau und richtig... Wirschinger, genau. Wirschinger, dass man ihr Respekt zollen muss, weil sie hat 3 Wechsel getan vor dieser Partie. Das ist Steiner reinzubringen, das ist Duma reinzubringen und das ist Grimm reinzubringen. Und das sind ja genau die 3 ja, Akteurinnen, die für die Tore sorgen und Hoffenheim damit auf die Siegerstraße bringen. Und die zweite Parallele, die ich absurd finde, im Hinspiel gab's das schnellste Bundesliga-Tor der Geschichte. Also auch da ging's schnell los. Und bei den Männern beim Spiel in Freiburg stand es nach 13 Minuten 1-1 und das war auch der Endstand. Also es war mehr oder weniger, wenn Hoffenheim gegen Freiburg in Freiburg spielt oder gegen Freiburg, das ist immer wieder dasselbe. Ich tue mich schwer, die TSG Hoffenheim unter Eva Maria Wirschinger zu greifen, weil ich nicht so richtig verstehe, und das gilt aber auch für beide Teams, nicht so richtig verstehe, wo sich beide Teams hin entwickeln wollen, weil Wirschinger hatte ja in einer ganz guten Position übernommen und dann allerdings dieses Team nicht wirklich weiterentwickelt. Und das sieht man dann auch in diesem Spiel, dass es dann, je länger es ging, sie immer mehr die Kontrolle verloren haben, viel zu viele Fehlpässe gespielt haben, auch wenn die Quote am Ende gut ist, aber damit auch immer wieder Freiburg dazu gebracht haben, sich näher ans Tor heranzubringen. Und bei Freiburg ist es manchmal schönes Positionsspiel und keine Torgefahr. Und dann irgendwie wilder Fußball und Chancen, die sie vorgelegt bekommen, und dann plötzlich Torgefahr. Und das geht auch nicht in meinen Kopf. Im Endeffekt waren es genügend Torchancen für den SC Freiburg, um hier mindestens einen Punkt mitzunehmen. Und Hoffenheim kann sich glücklich schätzen, da mit 3 Punkten irgendwie noch im Rennen um die internationalen Plätze zu bleiben.
Weil wir hier eben auch ein Team haben, das in der zweiten Hälfte im Grunde gar nichts mehr offensiv zustande bringt. Also Hoffenheim steht bei 2 Schüssen in der zweiten Hälfte und 0,08 Expected Goals. Also das war sehr, sehr wenig. Gefühlt gab es eine höhere Gefahr, denn immer mal wieder mussten die Freiburgerinnen da dann erklären. Aber eben de facto ist sehr, sehr wenig offensiv runtergefallen für Hoffenheim. Und ich finde, du hast es eigentlich schon gerade sehr, sehr schön beschrieben. Das sind einfach zwei Teams, die sich selbst suchen und nicht immer etwas dabei finden. Und bei beiden Teams kann man auch wirklich die Frage stellen, in welche Richtung soll es denn jetzt gehen? Also beim SC Freiburg sieht man dann so Ansätze, also Sophie Nachtigall kommt aus einer Verletzung zurück, dem sollten wir dann noch ein bisschen Zeit geben, vielleicht könnte sie so ein wichtiger Impuls sein, denn die brauchen ganz unbedingt jemanden, der im Zentrum ein bisschen Ballsicherheit ausstrahlt, um da dann eben auch mal einen Ball festzumachen und dann verteilen zu können. Und dann haben sie natürlich interessantes Flügelspiel, das kennzeichnet ja den SC schon, das komplette Jahr über. Aber du hast eben auch gesehen, dass das Hoffenheim 0,0 überrascht hat, was Freiburg da gemacht hat. Hoffenheim hat es nicht immer verteidigt bekommen. Das lag aber daran, dass halt Lisanne Kaut und Jill Jansens halt defensiv immer mal wieder ihre Probleme mit drin hatten. Aber Hoffenheim war eigentlich immer da. Und ich glaube, dass dieses 5-3-2 eigentlich auch perfekt passen hätte müssen, um Freiburg durchaus noch mehr offensiv den Stecker zu ziehen. Aber na gut, du hast ja gerade auch die Probleme von Hoffenheim auch schon mit anskizziert. Und deswegen war es auch so, fand ich, auch aus analytischer Sicht ein unbefriedigendes Spiel, weil du kommst bei wenig neuen Erkenntnissen raus, aber du kriegst vor allem eigentlich kaum Antworten auf die Fragen.
Und vor meinem Spiel jetzt hier von Hamburg gegen Leverkusen lief in der Wiederholung von Magenta nochmal dieses Spiel, so die letzten 30 Minuten. Und immer wenn ich hochgeguckt habe, gab es an der Seitenlinie irgendwie einen engen Zweikampf oder Freiburg hatte eine Torschance. Und es war immer irgendwie wild. Der Ball wurde weggegrätscht und es war intensiv und umkämpft. Oder halt eben Freiburg hatte diese eine Torgelegenheit. Und ich finde, wenn ich mir das bei Hoffenheim nochmal genauer anschaue, dann denke ich immer wieder auch an die Starspielerinnen. Ich finde, die Google-Pixel-Frauen-Bundesliga ist eigentlich eine Liga, in der so einzelne Akteurinnen einen großen Unterschied machen können. Und wir haben das in der Hinrunde gesehen bei Selina Cerci. Und ich frage mich, was mit Selina Cerci eigentlich in dieser zweiten Saisonhälfte ist. Sie hat, wenn ich das jetzt richtig gesehen hatte, 2 Tore erzielt bislang unter Eva-Maria Virschinger. Und sie hatte 11 Torschüsse in 8 Spielen. Die hat in den letzten Partien so gut wie gar nicht aufs Tor geschossen. Die hatte einen Torschuss aufs Tor gegen Frankfurt, Wolfsburg und Freiburg. Jetzt waren es natürlich auch 2 Top-Teams. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Selina Cerci nicht richtig in dieses Spiel integriert wird. Und ich mich frage, wieso das nicht so funktioniert. Weil du ja eigentlich aus dieser Dreierkette mit diesen Flügelspielerinnen, mit dieser unglaublich umtriebigen Jill Jansens ja immer eine hast, die für Alarm sorgt und wo dann eigentlich eine Mittelstürmerin in der Mitte dafür zur Verfügung stehen sollte. Aber manchmal Cerci dann viel auch auf den Flügel ausweicht. Als sie gegen die Bayern gespielt hat, war sie dann plötzlich Linksverteidigerin und hat dort ausgeholfen und ist immer wieder raus aus dem Zentrum gegangen. Und ich glaube, dass das ein Schlüssel sein könnte, sie mehr ins Spiel einzubinden oder sie zur Schlüsselspielerin zu machen, um Hoffenheim irgendwie weiterzuentwickeln. Weil aktuell stehen sie für mich, sie stehen ja gut da. Sie sind ja trotzdem noch einer der Kandidaten, um international mitzuspielen. Aber ich weiß ehrlich gesagt manchmal nicht, warum.
Ja, also 4 Punkte Rückstand sind es gerade auf Rang 3. Ja, Cerci ist natürlich, da muss man natürlich Van Dijk nennen, beziehungsweise Melissa Kössler. Also ihr fehlt schon das Yang zum Ying. Und dann ist es aber auch, ja, also ich sehe da auch große Probleme. Ich finde, das im Mittelfeld hat jetzt besser funktioniert. Das hast du ja schon angesprochen mit eben Steiner, Grimm und Gloning. Aber ja, also Hoffenheim hängt irgendwie immer mal wieder so in der Luft und bekommt Dinge nicht unter Kontrolle. Ich denke, so kann man es zusammenfassen. Und auf der anderen Seite aber eben auch der SC Freiburg. Also da sind es auch die immer wieder gleichen Themen. Und vor allem, was mich bei Freiburg so ein bisschen nervös machen würde, wenn ich jetzt Freiburg-Fan wäre, dass es da manche einfache Fehler gibt, die sich wiederholen. Also als ein Beispiel zum Beispiel, das ist nur ein kleines Detail, aber das... Es gab immer wieder Spielerinnen, die im Pressing durchgelaufen sind. Also sprich, sie laufen eine Spielerin an, diese Spielerin spielt den Ball nochmal nach hinten und dann bleibst du entweder bei deiner Spielerin oder du läufst durch. Und was musst du machen, wenn du durchläufst? Dann musst du so den Ball verfolgen quasi, dass du mit deinem Deckungsschatten die Spielerin aus dem Spiel nimmst, die den Pass gespielt hat. Im Grunde kannst du mehr oder weniger den Lauf des Balls verfolgen, dann kriegt man das in der Regel hin. Und 2 oder 3 Mal in der ersten Hälfte schafft es Hoffenheim ganz easy, an der anlaufenden und durchlaufenden Spielerin vorbei, direkt an die Spielerin zurückzupassen, die gerade dieses, eben diesen Ursprungspass gespielt hat. Und damit hebest du, das hat das Potenzial, ein komplettes Pressing auszuhebeln, weil das einfach ein ganz, ganz klarer Fehler ist und das ist coachable, wie man sagt. Also das ist trainierbar. Das ist was, was Edmond Kaplani ganz sicherlich sieht und auch thematisiert. Und dennoch sehen wir an Spieltag 22 solche Fehler. Und mir ist völlig klar, dass das ein Detail ist. Aber von so grundlegenden Fehlern, Stellungsfehlern, Fehlern im Spielaufbau, dass eben manchmal auch nicht alle so das gleiche Memo bekommen haben, das zieht sich wirklich beim SC durch. Und ich will jetzt keine Trainerdiskussion an der Stelle aufmachen. Man könnte die aber führen, meiner Meinung nach, anhand solcher Szenen. Aber was mich schon wundert, ist, dass es da im Grunde Szenen gibt, die sehen aus, als hätten wir Spieltag 5. Wo man sagt, ja gut, die müssen sich jetzt noch ein bisschen einspielen. Nee, es ist Spieltag 22. Und das finde ich dann schon ein bisschen bedenklich.
Genauso geht es mir auch, dass ich, als ich gelesen habe, Theresa Merck geht und es gibt eine neue Trainerin oder einen neuen Trainer beim SC Freiburg, war ich super gespannt. Weil dieser Kader mit einer Svenja Völmli, mit einer wahnsinnig tollen Nicole Ojukwu, mit Fobian, mit Kolb, mit Spielerinnen, die du wirklich weiterentwickeln kannst, mit einer Lela Egli, mit einer Benkart, die dann zurückgekommen ist, Senk als Rechtsverteidigerin, da ist ja wirklich was zur Verfügung gewesen. Und ich erinnere mich an die Schlussphase gegen Wolfsburg im letzten Jahr, als sie auf den Ausgleich gedrängt haben und da wirkte was beim SC Freiburg. Und dann holst du Edmond Kaplani, der vorher im Frauenfußball noch nicht gearbeitet hat. Ich liebe Edmond Kaplani aus meiner Berichterstattung bei Sport1 FM und Amazon, weil der immer beim FC Augsburg und beim FSV Frankfurt und bei was weiß ich nicht noch allen mit rumgespielt hat und so aus seinen Möglichkeiten das absolute Maximum rausgeholt hat. Aber als er dann verpflichtet wurde, habe ich mir gedacht, das ist wieder so ein klassischer Frauenfußball-Transfer, den es andersrum niemals geben würde. Niemals würde man eine Zweitligaspielerin oder auch eine gute Bundesligaspielerin zu einem ambitionierten oder relativ gesettelten Bundesligisten holen, um dort mit reinzuholen. Das passiert halt nur andersrum.
Ja.
Und genau so hat sich diese Saison auch weiterentwickelt. Ich fand, dass sie in der ersten Saisonhälfte eher ein bisschen überperformt haben von den Punkten her. Und jetzt dahin gespielt werden, wo sie eigentlich hingehören. Und das ist halt sehr, sehr graues Mittelfeld mit nicht wirklichen Ausreißern nach oben und erwartbarem Fußball.
Ja, und dann gibst du halt noch, während Laura Benkert schwanger ist, Rebecca Adamczyk ab und verlierst sie an den 1. FC Nürnberg. Das wurde eben jetzt in den vergangenen Stunden bekannt und Birgit Bauer-Schick vom SC Freiburg, die sagt, wir werden den Weg, den wir gemeinsam mit Rebecca eingeschlagen haben, gerne auch über die aktuelle Saison hinaus weitergegangen. Rebecca hat sich allerdings gegen eine Verlängerung und für eine neue Station in ihrer Karriere entschieden. Das müssen wir respektieren und wünschen ihr sportlich wie persönlich alles Gute in Nürnberg. Und Osman Cankaya vom 1. FC Nürnberg sagt, die Beobachtungen, Planungen und Gespräche mit Rebecca und ihrem Umfeld liefen bereits über einen längeren Zeitraum, sodass wir frühzeitig einen wichtigen Baustein für die kommende Saison gewinnen konnten. Das heißt, die einen stehen jetzt mit Torhüterin Nummer 12 da, wir haben es vorhin thematisiert beim 1. FC Nürnberg, signalisieren aber mit allem, was in dieser Pressemitteilung drinsteht, also auf Rebecca Adamczyk, da bauen wir, also man wird ihr ja wohl eine Perspektive geboten haben, wenn sie von Freiburg zu Nürnberg wechselt. Und die andere haben eine Torhüterin, die schwanger ist und verlieren jetzt eben ein richtig großes Torhüterinnen-Talent. Und ehrlicherweise frage ich mich da auch, welches Signal das eigentlich an das Team sendet. Also ich weiß, dass du nicht jeden Abgang verhindern kannst, aber du gibst Aurelie Cilak ab in der Wintertransferperiode und jetzt Rebecca Adamczyk. Was denkt sich denn da eine Nia Senk zum Beispiel oder eine Lila Egli? Hast du da eine Meinung zu?
Ja, oder Svenja Filmli. Ich finde, das zeigt, vielleicht ist Ambitionslosigkeit ein etwas zu großes Wort, aber der SC Freiburg ist viel zu gut, um abzusteigen, aber halt auch nicht ausreichend gut genug, um international mitspielen zu können, obwohl sie eine gute Ausgangslage hatten in dieser Saison, um in der zweiten Saisonhälfte da oben anzugreifen. Und eine Rebecca Adamczyk, die man seit Jahren im Verein total wertschätzt, dass die jetzt die Entscheidung trifft, zum 1. FC Nürnberg zu gehen. Nichts gegen den 1. FC Nürnberg, aber das ist eine Mannschaft, die jetzt vielleicht in ihre dritte Bundesliga-Saison jetzt geht in den letzten paar Jahren. Also aus einer ganz anderen Situation kommt. mit Rebecca Damczyks Perspektive die Nummer eins zu werden, mittel- und langfristig, weil darauf hat man sie gesetzt, dass die jetzt hier nicht mehr die Perspektive sieht, sondern beim ersten FC Nürnberg. Auch wenn ich ein riesen Thomas Ostendorp-Fan bin und finde, dass der eine unglaubliche Überzeugungskraft hat, dass das passiert, ist, glaube ich, auch eher beim SC Freiburg zu verorten, dass da vielleicht nicht die Grundlagen oder die Überzeugung geschaffen worden konnte, dass Rebecca Damczyk gesagt, hier sehe ich eine Zukunft, hier sehe ich, dass wir uns weiterentwickeln können. Dass sie das eher beim ersten FC Nürnberg sieht, ist alarmierend für den SC Freiburg, dass sie, es ist immer dieses schöne Breisgau-Feeling. Ja, wir sind ein bisschen anders, wir haben keine Probleme, wir führen keine Trainerdiskussion, wir zeigen keine Vertragslängen, wie lange sowas noch läuft. Das ist sehr angenehm für Spielerinnen und deswegen bleiben da auch Spielerinnen, die gerne dort bleiben wollen. Aber die vielleicht nach ein bisschen mehr streben, die suchen sich dann andere Herausforderungen. Und das, finde ich, hat man jetzt sehr gut am Beispiel Rebecca Adamczyk gesehen.
Und das Potenzial, was sie hat, hat sie bei dem Spiel mehr als deutlich gezeigt, meiner Meinung nach, weil ja. Also so eingeschränkt Hoffenheim nach diesen frühen Treffern auch gewesen ist und teilweise ja ein bisschen unbeholfen, würde ich es fast mal nennen. Sie hat nichtsdestotrotz 2-3 sehr klare Chancen noch verhindert an der Stelle. Also das Ding hätte für Hoffenheim schon sehr deutlich ausgehen können, dann wäre die Diskussion womöglich eine andere gewesen. So ermöglicht es ja doch einen etwas kritischeren Blick auf die Sache. Und ich stimme allem, was ihr beiden gesagt habt, da völlig zu. Aber insbesondere, weil Adamczyk eben in diesem Spiel so eine herausragende Leistung gezeigt hat und verhindert hat, dass es für Freiburg noch sehr viel deutlicher ausgesehen hat, als es jetzt am Ende des Tages knapp gewesen ist, wo man sich von Freiburger Seite eher drüber ärgern muss, dass es nicht mehr geworden ist, weil eben deutlich mehr drin gewesen ist. Und erlaubt mir hier mal einen kleinen Werbeblock für das Forum vom Rasenfunk zu machen, weil dann für zum Spieltag eine sehr schöne Diskussion insbesondere über dieses Spiel entfacht worden ist, wo mehrere User sich da sehr intensiv und sehr dezidiert und auch durchaus im Detail gut ausgetauscht haben und dieses Spiel analysiert haben. Also ich schaue da insbesondere auch zur Sendungsvorbereitung immer wieder sehr, sehr gerne damit rein und muss sagen, also das ist auf jeden Fall auch ein Ort, wo Leute sich gut und intensiv mit dem Frauenfußball auseinandersetzen und wo es sich definitiv lohnt, auch mit reinzugucken. Und selbst wenn ihr nur lest und nicht unbedingt was schreiben wollt, dann kriegt ihr auf jeden Fall auch nochmal andere Blickwinkel auf die jeweiligen Spiele drauf. Also guckt da bei Rasenfunk mitmachen, definitiv bitte mal in die Foren rein.
mitmachen.rasenfunk.de. Mensch, Frank, du musst auch nicht um Erlaubnis fragen, für den Rasenfunk Werbung zu machen. Das ist ja wirklich niedlich. Sehr nett von dir. Wir sind zwar werbefrei, aber nicht selbstwerbungsfrei. Wir sind ja nicht doof.
Ja, genau.
Ja, aber an der Stelle ganz herzlich.
Die ist erlaubt.
Ganz herzlichen Dank an alle, die sich da engagiert haben und logischerweise sehe ich das natürlich ganz genauso und ihr macht die Sendung besser, liebe Hörerinnen und Hörer, mit solchen Nachrichten. Letztlich habe ich die Zitate zum Beispiel auch übers Forum gefunden, habe sie dann nochmal kurz verifiziert und logischerweise hat alles gepasst, deswegen habe ich sie hier genannt. Also, Freiburg wird jetzt dann in Leverkusen spielen, die TSG zu Hause gegen den ersten FC Köln. Das war es mit diesem Spieltag. Halt, nein, noch nicht ganz. Wir wollen noch unsere Spieltags-Awards verteilen. Das heißt, jeder seine MVP, seine Unsung Heroine und seinen Moment des Spieltags. Und Adrian, nachdem du vorhin schon losgelegt hast und ich das Gefühl habe, ja, nichts reimt sich auf Pillage. Ich kann jetzt keinen reimt sich auf Itch-Witz machen. Sag doch mal deine MVP.
Ich möchte nur ganz kurz noch einschieben, dass ich gerade gelesen habe, dass Vanessa Diem ihren Vertrag verlängert hat bei der TSG, was ich schon auch bemerkenswert finde, weil wir gerade drüber reden, über Key-Spielerinnen von Vereinen, was die so machen und Adamczyk geht und Diem bleibt. Das fand ich einfach nur nochmal interessant.
Ich hoffe, nur 4 Jahre und dann hat sie Diem A4 verlängert.
Oh, ist das der Titel? Nee, ist das der Titel?
Nee, das
liebe,
reicht mir nicht.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
ihr wisst es schon, liebe Hörer.
Dem musste ich kurz die Füße heben. Ich bin mir nicht sicher, dass das Titelmaterial ist.
Ja, nee, gut.
Der Titel der Sendung ist Nichts reimt sich auf Katharina Piljic.
Genau.
Sensationelles Spiel. Super tolle Leistung. Die Entwicklung ist erfreulich. Und wer so spielt gegen den HSV und halt in so einer Situation schon gegen Jena das entscheidende Tor macht, jetzt das 2-1 macht, in den entscheidenden Momenten vorne mit reinstößt. Das ist für mich Spieltags-Award würdig. Deswegen ist meine MVP Katharina Piljic.
Ein sehr starkes Plädoyer. Frank, wer ist deine MVP geworden?
Jetzt könnte man mir womöglich den Vorwurf machen, ich würde das ein bisschen leichtfertiger vergeben als du. Ich finde aber Most Valuable Player in diesem Fall aufgrund der Mehrdimensionalität des Einsatzes es an Frau Minge festzumachen, weil sie nicht nur eine unfassbar geile Bude geschossen hat, pardon my French, aber diese Direktabnahme und das Volley-Tor waren auf jeden Fall schon für sich sehenswert. Aber dann noch, und Max hat es ja sehr schön auch aufgearbeitet, nochmal zu sagen, hey, das gab doch auch nochmal einen Push fürs Team. Und das ist für mich halt Value in diesem Zusammenhang für das Value-Playbar. Also nicht nur dieses Tor beizusteuern und dann auch noch selbstbewusst ins Tor zu gehen, die Mannschaft damit anzutreiben und dann als Torfrau zu fungieren. Also ich wüsste nicht, wen ich jetzt mehr valuable sehen sollte bei diesem Spieltag. Das ist schon großartig.
Ich habe noch einen zaghaften Gegenvorschlag. Jasmin Janning ist meine MVP. Ich glaube, ohne sie hätte Jena dieses Spiel verloren. Dann wäre diese Saison im Grunde vorbei gewesen. Oh. Noch schwieriger, irgendwie noch dran zu glauben an eine Klassenerhalt. Jasmin Janning, wirklich, wirklich tolles Spiel gemacht. Und gerade bei dem Problem, also das ist jetzt natürlich ein bisschen plakativ, aber du hast auf der einen Seite Jasmin Janning, die bei einem potenziellen Absteiger spielt und auf der anderen Seite hast du Elvira Herzog, deren Vertrag verlängert wurde, die sich so einige Fehler geleistet hat. So ganz wollte das nicht in meinen Kopf, dass die eine nicht auch die Position der anderen spielen konnte, vor allem wenn man noch im Hintergrund weiß, also sie wollen ja ganz offensichtlich in Leipzig eine fußballspielende Torhüterin haben. Ja, Jasmin Janning hat früher im Feld gespielt. Aber gut, das mal nur hier so am Rande. Kommen wir zu unseren Unsung Heroines, also Spielerinnen, die vielleicht noch nicht genug besungen wurden und eher so im Schatten anderer standen an diesem Wochenende. Adrian, wen würdest du da gerne ins Licht zerren?
Auch da gehe ich so ein bisschen in Richtung von Frank, weil Janina Minge überstrahlt dieses Spiel. Aber wer dieses Comeback schlussendlich mit angetrieben hat, ist Svenja Huth. Ja. Und ich finde, wir wertschätzen manchmal zu wenig, was die eigentlich für eine Saison hat. Wenn das jetzt alles gut läuft und sie alle Spiele spielen kann, und sie spielt ja eigentlich immer alles, dann wird sie in die Top 3 der ewigen Bundesligaspielerinnenliste gehen, was schon eine außergewöhnliche Nummer einfach ist, das so hinzubekommen. Und die zwei Assists hinten heraus waren super. Einmal die Ecke, dann bis zur Grundlinie durchzugehen und Pujols zu finden. Genau da muss die Flanke dann auch hin. Deswegen wertschätzen wir, glaube ich, manchmal ein bisschen zu wenig, was für eine großartige Spielerin das eigentlich ist.
Da kann man wirklich nur den Hut ziehen. Der war billig, anders als die Unsung Heroine von Frank.
Also, ich habe mich glücklicherweise, muss ich sagen, weil Janning jetzt schon genannt worden ist, kann ich mich jetzt besten Gewissens auf eine andere Torfrau konzentrieren, nämlich die schon eben von mir erwähnte Adamczyk, die meines Erachtens da wirklich sich ausgezeichnet hat und überhaupt dafür gesorgt hat, dass Freiburg so lange im Spiel geblieben ist, in Anführungszeichen, weil das Ding ansonsten schon sehr viel früher abgeschenkt worden wäre. Wobei das ein harter Zweikampf gewesen ist, noch bei mir mit Thuan, muss ich zugeben, auf der Essener Seite, weil die auch eine herausragende Leistung gezeigt hat, aber ich bleibe bei Adamczyk.
Das ist ganz schön, da muss ich jetzt nicht die Pässe, die erfolgreichen von Ella Tour zitieren. Die Zahl wird, sie würde dich schockieren, lieber Frank, aber ich will, dass du heute Abend noch einschlafen kannst.
Aber es ist ja, es ist ja manchmal auch der Auftritt per se. Ja, nicht nur die Ausführung.
Ich weiß, was du meinst. Und gute Standards getreten und so weiter. Und ich will mich ja auch nicht immer nur an den Statistiken so aufhängen. Dann mache ich eine Honorable Mention. Ich habe sie vorhin zum Glück schon erwähnt. Thomas Ehlenburg, ganz, ganz fantastisches Spiel gemacht im Heimspiel gegen Raba Leipzig. Wen wir aber noch nicht erwähnt haben, ist Lisa Dorn. Die hat für die Hoffenheimerin tatsächlich auch ein sehr gutes Spiel gemacht in Freiburg. Ist für mich mit einer der Gründe, warum es dann für diesen knappen Sieg gereicht hat. Ja klar, hätte der SC seine Chancen verwertet, hätte auch sie nichts machen können. Aber die hat wirklich ein tolles Spiel gemacht. Und es ist mir, also jetzt zum wiederholten Mal, die hat schon das letzte Auswärtsspiel in Freiburg sehr, sehr gut bestritten. Da hat damals Helene Altgeld noch geschrieben, sie war ein Dorn im Auge des Freiburger Spiels. Mit so etwas kommt man so tief in mein Herz, dass ich mich auch noch Monate später daran erinnere. Also Lisa Dorn, meine Unsung Heroine. Bleiben noch unsere Momente des Spieltags. Adrian, was ist bei dir geworden?
Und da kehren wir wieder zurück zum VfL Wolfsburg, weil dieser Moment, der Umschnitt auf Janina Minge, wie sie die Handschuhe anzieht und du weißt, okay, sie ist jetzt die Torhüterin für diese Partie, Und dann die Fangesänge von der Seite für Janina Minge. Und sie auch überhaupt nicht lacht, sondern das einfach so annimmt, als wäre das das Normalste der Welt, was jetzt gerade passiert. Ja, da muss ich jetzt halt eben ins Tor. Und auch im Interview danach so cool darauf reagiert, das ist mir hängen geblieben. Und du hast es vorhin so schön gesagt, Max, das ist so eine, jeder merkt gerade, was für eine besondere Situation das ist. Und deswegen ist es mein Moment des Spieltags.
Oh Gott, ich müsste eigentlich ein Wortspiel mit Minge finden. Ich sehe schon, da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten. Ob das noch hinhaut heute Nacht, mal sehen. Frank,
ja, willst du dich anschließen? Wenn es ein Handspiel gewesen wäre, wäre Handgeminge wenigstens gegangen. Aber so wird das halt leider auch nichts. Also für mich ist es der Freistoß von Jaron.
Ja,
tatsächlich, weil erstens mal hat er Jena ein bisschen in der Verlosung gehalten, das ist das eine. Zweitens mal braucht's echt ja Mut, das Ding dann auch so wirklich durchzuziehen und zu erkennen, dass Herzog da total deplatziert steht und dann aber auch das Können auf diese Distanz, und das war ja auch schon ordentliche Entfernung zum Tor, den trotzdem dann so reinzuzimmern, dass Herzog auch keine Chance hatte, den Ball noch zu holen. Das fand ich absolut stark und hat Jena auch nochmal einen richtigen Ruck verpasst, weswegen die in der Lage waren, diesen Punkt dann auch am Ende des Tages zu sichern.
Ja, fantastisch. Also natürlich ist der eigentliche Moment des Spieltags, muss irgendwas mit Janina Minge sein, aber da wir das dann schon abgefrühstückt haben und da wir dann auch dieses tolle Tor von Isabella Jaron schon abgefrühstückt haben, kann ich einen Außenseiter-Moment des Spieltags hier nennen. Also kurz im Hintergrund, ich bin zum Zeitpunkt der Aufnahme hier gerade in Hamburg wegen eben des Tabea Kemme Tribünengesprächs und ich habe das große Glück hier privat sehr nett untergekommen zu sein und da durfte ich dann die zweite Hälfte dieses Spiels mit einem 8-jährigen Jungen gucken, der sehr, sehr viele Fragen hatte und einer seiner Fragen war, sind denn keine Leverkusener Fans da? Und da habe ich gesagt, doch. Du musst ganz genau hingucken. Da stehen 5 im Gästeblock. Und ich meine das jetzt aber nicht als Schatz. Ich finde das ganz fantastisch, dass du so einem beschissenen Anstoßzeitpunkt wie eben Montagabend bei wirklich ätzendem Wetter und Leverkusen-Hamburg ist jetzt auch nicht die kürzeste aller Strecken, dass es dann eine Handvoll Leverkusenerinnen und Leverkusener wirklich dorthin geschafft haben, ob man die wirklich in den Auswärtsblock stellen muss und ob da wirklich ein einzelner Ordner noch davor stehen muss am Ende der Treppe, ich weiß es ja nicht, aber das ist mein Moment dieses Spieltags, die 5, also handgezählten 5 LeverkusenerInnen im Block. Adrian, du willst was ergänzen noch?
Ja, ich habe sie nämlich auch gezählt und ich bin auf 1 Dutzend gekommen. Ein Dutzend Leverkusen-Fan. Weil dann kam nochmal so eine Einblendung und am Ende waren es nur noch 11, weil dann wahrscheinlich
einer
kurz aufs Klo gegangen ist. Ja, genau. Aber das fand ich auch sehr beeindruckend, was ich schön fand. Und ich fand, die Hamburger Fans am Ende hätten auch fast nochmal eine Honorable Mention verdient, weil sie dann auch nochmal das Publikum so mit die Spielerin so angefeuert haben. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Aber ja, die zwölf Leverkusen-Fans sind fast so legendär wie die 11 Jena-Fans, die ihren Wiesentisch zur Wiesenzeit in München feiern konnten.
Da hast du absolut recht. Ja, aber da sieht man mal, wie weit ich in den Sensationsjournalismus schon abgeglitten bin, dass ich von 5 spreche und damit einfach mal halbiere. Aber so ist das wohl am Ende eines langen Arbeitstages. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich. Das hat große Freude gemacht. Frank Hosenseidel war mal wieder da. Frank, es war wie immer eine große Freude auch, dass du noch rechtzeitig fit geworden bist. Und man kann dich natürlich hören im Adlerinnen-Podcast und im Adler-Podcast. Ist beides verlinkt in den Shownotes. Frank, danke für deine Zeit.
Ich danke wie immer für die Einladung. Es ist mir immer eine Freude, hier zu sein und mit Adrian jetzt schon wieder jemanden Neuen kennengelernt zu haben. Ich finde es absolut großartig, hatte ich schon erwähnt.
Ja, das ist hier wie so eine Freundesbörse, der Rasenfunk. Adrian Geiler war hier von der Zone und Magenta Sport. Adrian, vielen, vielen Dank für deine Zeit hier. Und jetzt hast du auch Feierabend, kannst endlich nach Hause fahren.
Ja, jetzt geht's noch ganz schnell ins Auto, nach Hause und dann hoffentlich gut schlafen. Danke für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Neulich auch im Forum hat jemand gefragt, warum es jetzt so viel Sportwettenwerbung in anderen Sportpodcasts gibt. Ich weiß es nicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Also tendenziell wird halt der Wind ein bisschen rauer aktuell in der Podcast-Szene. Und diejenigen, die damit Geld verdienen müssen oder wollen, die müssen dann wahrscheinlich auch andere Wege gehen, aber ich kenne da keine Verschwörungstheorie oder da gibt es keine konkreten Gründe. einzig sicher bleibt, der Rasenfunk wird Paywall, Werbe und Sponsoren frei bleiben. Und warum tut er das? Unter anderem wegen Menschen wie Mika, Paul Y, Jonathan, dem IT-Rechtler und Benjamin aus Ghana. Ha, der guckt vielleicht gerade das Länderspiel der Männer. Das werde ich jetzt heute Nacht auch noch nachgucken, denn das kann ich euch noch als letztes mitgeben. Nicht nur werden zwei Tribünengespräche erscheinen in dieser Woche und letzte Woche ist schon eins erschienen zu der Antwort auf die Frage, wie Investoren den Fußball umbauen. Das betrifft auch die Frauen, also könnte euch vielleicht interessieren. Also sehr gerne das Tribünengespräch abonnieren und ihr könnt auch sehr gerne die Nationalteams-Feed abonnieren, denn da werden wir eben über die Männerländerspiele auch noch eine Sendung aufzeichnen. Ich brauche noch ein bisschen Zeit, das Spiel zu gucken. Das heißt, die Sendung kommt dann am Dienstagmittag online. Und wenn ihr Feedback habt zu dieser Sendung oder wie ihr gehört habt, auch sehr gerne Input, dann ist mitmachen.rasenfunk.de die richtige Adresse. Wir würden uns außerdem natürlich sehr freuen, wenn ihr diese Sendung hier weiterempfehlt, wenn ihr uns gewogen bleibt, auch wenn es jetzt noch 4 Wochen dauert, bis wir uns in diesem Feed hier wiederhören. Aber ihr wisst ja, es gibt noch 4 andere vom Rasenfunk. Das heißt, der Rasenfunk ist always on air. Ich glaube, so kann man es sagen. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt oder werdet gesund. Und bis bald hier im Rasenfunk. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.